Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 40, Jubiläumsfolge und dementsprechend pickepacke voll das Ding und wie immer mit einem bisschen leichte Überlänge heute die Episode, aber absolut hörenswert. Nils erzählt von seinen Radabenteuern im Allgäu-Urlaub, also das sind Stories, die wollt ihr nicht verpassen. Er ist aus Versehen am Riedbergpass gelandet und wie das ausgegangen ist, hei. So viel kann ich nur vorweg sagen. Und, ja?
Kleiner Spoiler, er ist rückwärts wieder runtergerollt.
Großartig. Und natürlich haben wir über die Rennen gesprochen, die am Wochenende anstehen. Da ist ja eine unfassbare Palette. PTO US Open in Milwaukee, 70.3 Europameisterschaft in Tallinn. 73 Gdynia haben wir gar nicht drüber geredet, ist trotzdem
ist mir
noch
auch eingefallen.
Und der Norseman mit Sebi Kienle am Start. Da hat Nils ein kleines Quiz mit mir gemacht. Ich habe kläglich versagt. So viel sei vorweggenommen. Und am Ende haben wir noch so ein bisschen über philosophiert, über Training geredet, über meinen Just Do It Trainingsplan gesprochen, wie das so läuft und pickepacke voll, absolut hörenswert die Episode und ich würde sagen, wir starten in die Werbung und danach direkt rein in den Podcast, oder Nils?
Absolut, rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir, aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt,
sich
du
für
solltest
Hawaii
im
anmelden.
Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir mittendrin im Chat Nummer, Nick. Wir haben ein Jubiläum. 40.
40 Jahre alt geworden sind wir.
Wahnsinn.
40 Episoden alt. Also wir steuern so langsam aufs Jahresjubiläum hin jetzt.
Und
wer hätte das gedacht?
Ja, ich muss ein bisschen grinsen, weil du hast mich exakt vor einem Jahr hast du mich nämlich gefragt. Es kann sein, dass es so.
Am 4. August?
Nein, nee, aber es war.
Es wäre geil, wenn du dir das im Kalender markiert hättest. Dann hat mich Nick gefragt.
Nein, es war aber die Zeit.
Willst du mit mir gehen? Kreuze an. Ja, nein, vielleicht.
Vielleicht.
Und Nils hat erstmal vielleicht angekreuzt.
Nee, erstmal ganz, ganz klar nein. Und dann habe ich mir das nochmal überlegt. Nee, es ist ja immer so die Zeit, die wir im Allgäu sind. Irgendwie so Mitte, Ende August oder eher Anfang, Mitte August.
Ja, stimmt.
Und ich weiß halt wirklich, habe ich letzte Woche noch drüber nachgedacht, wie ich mit dir telefoniert habe und Blick von oben auf die Hütte auf Sonthofen. Und du gesagt hast, ja, wenn, dann müssen wir das Ding aber wöchentlich machen. Und da wurde dann aus dem vielleicht ein Nein, habe ich gesagt, Nick, Alter, wie soll ich das schaffen mit den ganzen anderen Verpflichtungen? Und tatsächlich 40 Wochen hintereinander. Und heute ist es früh, weil gestern Donnerstag, wir nehmen ja normalerweise immer Mittwoch oder Donnerstag auf, aber heute müssen wir Freitag früh aufnehmen, weil ich gestern halt zu spät erst mein Mikro bekommen habe. Aber ich habe nämlich viele WhatsApp-Nachrichten bzw. PNs bekommen auf Instagram. Die Leute haben sich königlich über meine Buddy-Kopfhörer-Geschichte von Kaspar amüsiert. Da haben sich was.
Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass du die heute wieder eingetauscht hast.
Oh, ich freue mich so, weil das Ding nicht.
Langweilige AirPods.
Dass die nicht knacken. Ich muss echt mal, ich glaube, mein Sohn hat schon Hörschaden oder so, weil diese Dinger, die wir immer mal aufsetzen, total knacken. Vielleicht lag es aber auch an der Connection. Naja, to end the story, um die Geschichte zu Ende zu bringen, wir wollen ja weniger denglischen. Ist gestern Abend erst das Mikro gekommen und dann wäre die Aufnahme zu spät gewesen und deswegen machen wir heute früh und ich bin echt müde. Es war so eine, wir haben relativ schlecht geschlafen, haben hier im Keller bei meinem Bruder oder im Souterrain geschlafen, eigentlich super schön, direkt am Starnberger See, also wirklich, ich habe gesagt, wahrscheinlich ist Sylt noch so teuer, was die Gegend anbelangt, die Lage der Immobilien und dann kommt direkt Starnberger See. Mein Bruder ist kein Großverdiener, sondern er hat einfach das Glück, als Schauspieler und Regisseur in einem Haus zu wohnen, deren Besitzer die Kunst und Kultur fördern. Und deswegen haben sie ganz humane Mieten. Also ist wirklich super,
mega,
super schön gelegen. Also wirklich traumhaft. Und ja, deswegen bin ich gerade am Starnberger See. Und wir haben im Souterrain geschlafen und ich habe richtig schlecht geschlafen. Und dann ist es so, weißt du, wenn du gerade einschläfst.
Ja, du bist ja auch, guck mal, du bist auch, du musst dir das mal überlegen. Du bist aus der Einöde, wo nichts war, kein Strom, kein Wasser, ruhig. Im Allgäu, keine Ahnung, wie hoch die Hütte war, nur Kühe um euch rum, du schläfst natürlich wie ein Baby, 1600 Meter und dann bist du an Starnberger See in die Zivilisation zurückgekehrt. Ja. Natürlich brauchst du da erstmal wieder eine Nacht,
ja,
wo du dich anpasst. Vor allem, da war bestimmt mal draußen, ist ein Auto hergefahren oder so, eins.
Absolut.
Oder so,
das ist
musst du erstmal, also, ne?
Es ist schon dekadent, das ist sogar der Abschnitt, wo die Straße eine Privatstraße ist. Also du darfst hier eigentlich, an der Straße darfst du hier gar nicht fahren. Das ist schon echt, ist schon cool. Insofern, und ich bin, da kommen wir im Podcast gleich auch noch drauf, ich bin nämlich One-Way gefahren, das war wieder so ein Abenteuer-Ride, die wir ja...
Ja, du hast dich wieder, das ist so, ich habe das gesehen bei dir auf Insta, habe auch gedacht, oh, da müssen wir drüber reden, weil das, für mich, ich verbinde das jetzt immer mit meinem, also klar, du hast jetzt schon ein paar Mal gemacht, mit da an der Ostsee hoch und wo du dann oben an der Ostsee geblieben bist, also immer richtig gemacht und mein Ride mit
Lukas,
wo wir mit dem Zug nach Frankfurt gefahren sind und diese One-Way-Rides, die sind ja so eigentlich ein bisschen unpraktisch, weil du erstmal irgendwo hin musst oder abholen oder sonst was. Aber die sind so geil vom Gefühl
her.
Da will ich gleich auch nochmal mit dir drüber quatschen. Das ist so, ich mag die voll gerne.
Total, total. Müssen wir unbedingt auch machen, weil der auch richtig, richtig schön war und weil es dann auch obwohl eigentlich können wir doch einsteigen, weil ich hatte ja den riesen Vorteil, dass es bei mir insofern unpraktisch war, weil das war das Einzige, was so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ah, klappt das alles? Mein Bruder ist, man kann sich's nicht vorstellen. Jetzt werden ganz viele Fans, die dir ihre Nachrichten geschrieben haben, ist der Görke wirklich so klein? Der ist noch kürzer als ich. Wir sind ja nicht klein, wir sind ja nur kurz. Aber er hat auch noch ein paar Kilo mehr drauf als ich. Also er ist, obwohl er ein super, sehr guter Handballer auch war, bis er dann natürlich irgendwann zu klein war. Hat Kreisläufer gespielt.
Ah, also ja, da muss ich kurz direkt einhaken. Er hat ein paar Kilo mehr als du, aber halt Muskeln.
Genau. Und er ist, und das finde ich halt wieder so genetisch so spannend, wenn man jetzt irgendwie über die Ingebrigtsens nachdenkt oder so. Der hat natürlich Ausdauertalent, weil man die schnellen Muskelfasern umwandeln kann in langsame. Aber ich habe ja relativ wenig schnelle Muskelfasern. Ich kann ja wirklich, ich bin ja überhaupt kein Sprinter. Jeder, der mit mir schon mal irgendwie einen Ortsschildsprint gefahren ist oder 200 Meter Intervalle gelaufen ist, der weiß, dass ich einfach nicht schnell sprinten kann. Damals, als ich habe ja auch Handball gespielt, war meine 100 Meter Zeit in den Bundesjugendspielen, könnten wir jetzt auch einen Podcast drüber machen, dass die abgeschafft werden sollen, aber das lassen wir lieber wieder. 100 Meter Bestzeit war 13,2, was echt nicht schnell ist, wenn du.
Oh, das, da bist du, da sind wir auf dem gleichen Level, glaube ich.
Genau.
Ich glaube, ich bin. Ich müsste mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob es 13,2 oder 13,4 ist. Beim Spoho-Aufnahmetest musste man auch nochmal 100 Meter sprinten.
Das wäre für mich ganz fies gewesen.
Ja, und das war gerade so dieses Durchkommen-Ding. Also Hochsprung 1,40 und so, das war halt alles easy bei meiner Länge. Aber dieses 100 Meter Sprinten und 8 Meter Kugelstoßen, das waren so die Sachen, wo ich am meisten gezittert habe. Turnen und so hatte ich geübt, Schwimmen war eh kein Problem. Aber das war auch so ein Ding. Und das war eine Zeit, wo ich halt nur Schwimmer war.
Ja, ne? Klar.
Also der 3000 Meter Lauf hinten war auch nochmal richtig hart für mich. Aber so nur Schwimmer mit Laufen nichts am Hut und dann 100 Meter sprinten mit meinen Schwimmerbeinen und laxen Bändern, da fühle ich mit dir mit. Also ich glaube, ich war sogar noch langsamer. Ich glaube, meins war wirklich 13,4.
Und das Absurde ist, ich bin aber die 400 bin ich schon wieder in der 1,01 gelaufen. Also mehr oder weniger quasi, ja, aber ich bin auch die 1000 Meter ja wahnsinnig schnell gelaufen. Aber 100 Meter, ich habe einfach keine schnellen Muskelfasern. Und jetzt, um die Geschichte zu Ende zu bringen, mein Bruder ist klar handgemessen, aber der wurde nachher auch vom Hamburger Leichtathletikverband angesprochen, der ist eine 11,0 gelaufen, ohne Leichtathletik zu machen. Und dadurch, dass er halt so klein ist, wäre er der perfekte Staffelläufer für die Kurve. Weil da muss er relativ kurze Beine haben, um halt gut rumzukommen in der hohen Frequenz. Da wären ja so groß.
11,0.
Unfassbar. Und es ist halt so witzig, wenn wir jetzt.
Ohne Training, warte,
das kann
geht mir gerade nicht. Du gehst da einfach so drüber weg. Der ist einfach so eine 11,0 gerannt.
11,0. Ist brutal.
Boah.
Aber ist kennst,
brutal
du nicht,
schnell.
Kennst du nicht die Geschichte mit dem dicken Elton hier von ProSieben?
Nee.
Wo du Spoho erzählt hast, da gab es mal ein richtig witziges Video. Das war noch zu Zeiten von TV Total, war das, oder? Mit Stefan Raab.
Ja.
Wo sie Elton auf den, und das wurde ja auch in Köln gedreht, meine ich.
Und das wurde in Köln gedreht, ja, in Mülheim.
Und da sind sie mit Elton auf dem Campus von der Spoho und dann lagen da die ganzen Sportstudenten, alle Ackermann oben ohne auf der Decke und waren die schönsten der Welt. Gruß an den Schwimmcoach. Und dann haben sie Elton hingeschickt und hat Elton gesagt, komm Jungs, wir machen 50 Meter Duell. Und natürlich alle Sportstudenten sich totgelacht und haben gesagt, Alter, hier ist ein Huni. Und Elton hat die, glaube ich, alle weggezogen, weil der hat so eine Schnellkraft und so einen unfassbaren Antritt, dass der auf...
Wirklich? Das muss ich mir noch... Das gibt es doch bestimmt auf YouTube oder irgendwo.
Google das mal.
Geil.
Elton 50 Meter Sprint.
Wenn ich das finde, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, wenn ich das finde, packe ich es in die Shownotes natürlich. Aber warte, das muss ich mir direkt aufschreiben. Das vergesse
ich
sowas und kriege Hate von der Community.
Nein, okay, ich erinnere nicht dran. Auf jeden Fall... Das heißt, mein Bruder hat eine unheimliche schnelle Muskulatur. Und auch wenn wir jetzt irgendwie noch so aus Spaß, also selbst als ich topfit war und wir sind Rennrad gefahren zusammen und sind auf einen Ortsschildsprint zugerollt. Klar, wenn ich schon rechtzeitig Gas gegeben habe, war er irgendwann so breit, dass er dann keinen Sprint mehr fahren konnte. Aber wenn wir wirklich einfach nur auf einen Ortsschildsprint oder auf ein Ortsschild zurollen und einen Sprint gemacht haben, ich konnte 12.000 Kilometer in den Beinen haben im Jahr, ich hatte keine Chance, der hat mich einfach weggeknallt. Das finde ich so faszinierend, jedes Mal, wenn es so um die Muskelfasertypen geht, dass du halt diese schnellen Muskelfasertypen umswitchen kannst, aber dass du halt, wenn du keine schnellen Muskelfasern hast, einfach überhaupt keine Chance hast, also keine Ahnung, Vingegaard, der ja definitiv weniger haben wird als ein Pogi, der wird halt im Endsport einfach nicht gewinnen können, es sei denn, er fährt halt vorher kilometerlang den Berg schneller hoch, dann hat er eine Chance, aber wenn sie jetzt auf einen Zielsprint zurollen, hat er keine Chance. Und dann, ja. Und dann haben wir uns auch drüber unterhalten, glaube ich, dass auf Instagram dieses coole Reel war, wo ein Sprinter gegen den Bergfahrer gesprintet ist und der Sprinter hatte die Hände nicht am Lenker, der hatte die hinterm Lenker verschränkt. Klar,
hinterm Rücken.
Hinterm Rücken, genau. Und die ersten
und hat ihn abgezogen.
50 Meter ist natürlich der Bergfahrer weggefahren, weil er halt am Horn reißen konnte.
Ja, aber nicht viel, also das war ja fast gleich. Also wer es nicht gesehen hat, sind losgesprintet. Und der Bergfahrer ist so half-wheeling, würde ich jetzt mal sagen, so eine halbe Radlänge vor. Und dann hat der Sprinter ihn einfach mit Hände hinterm Rücken komplett stehen lassen.
Ja, und das ist halt einfach echt faszinierend an der Biologie. Und so ist es halt bei meinem Bruder. Und das war
du
dann
bist der Bergfahrer.
Genau, ich bin der GC-Fahrer und Ulle ist der Sprinter. Wir sind der, Vingegaard ist jetzt kein gutes Beispiel. Wen könnte man denn mal nehmen? Oh, das ist im Radsport echt schwer, ne? So ein Vorbild.
Du bist der Pantani. Wind dir noch so ein Kopftuch um, Junge, und dann geht's ab.
Elefantino, ich hatte auch echt einen Ohrring. Ich hatte auch so einen Prollohrring, so einen großen.
Oh nein.
Doch, klar.
Wie gut.
Hatten wir alle in den 90ern.
Gibt es davon Fotos?
Habe ich dir das noch nicht gezeigt? Oh, ich hatte so.
Das habe ich nicht gesehen. Sowas feiere ich richtig hart.
Ich hatte das prolligste Foto, was es gab, war mein Führerscheinfoto. Und den habe ich aber leider verloren. Ich hatte ja noch diesen roten, diesen alten. Ja, und den habe ich leider
verloren. Großen Bild
ja,
drin, ja.
Und den habe ich leider verloren. Da hatte ich so richtig, ja, ich meine, ich bin halt die Generation Ulrich und dann Jan Ulle. Den kann
geil,
man
so einen dicken, ja. So einen dicken goldenen.
So eine, wie hieß das denn? Kreole heißt das, glaube ich, oder?
Oh,
richtig
geil.
Assi. Ja doch, ist echt schlimm.
Wie gut.
Naja, auf jeden Fall, um die Geschichte zu Ende zu bringen, bin ich One Way zu meinem Bruder an Starnberger See gefahren und habe mir halt Klamotten von ihm geliehen, die aber irgendwie auch alle passen. Also als der andere dann gestern kam, war ich so, oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Und bin halt 24 Stunden bin ich halt mit so Adiletten rumgelaufen, aber Stylo-Adiletten. Aber trotzdem, am Starnberger See kommst du dir so ein bisschen komisch vor, wenn du mit Surferhose, Shirt und Adiletten rumläufst. Und ich musste gestern tatsächlich noch zum Augenarzt, weil ich irgendwie mir in der Woche so eine Augenentzündung, ich denke, glaube, allergisch bedingt. Also meine Sehkraft ist noch relativ gut, war ich überrascht. Ich brauche jetzt aber amtlich eine Lesebrille.
Oh.
Da führt kein Weg mehr dran vorbei. Aber ansonsten.
Ja gut, du hängst auch so viel vorm Screen.
Ja, das ist halt so. Das hat sich dann auch
mit
gesagt.
In kleinen, ich wollte jetzt schon sagen Excel-Tabellen, das ist natürlich Geschichte, aber in kleinen Tabellen im Pushing Limits Club und schreibst da Einheiten rein und Trainingspläne.
Das,
und
das hat meine
was.
Augen versaut. Das hat meine Augen.
Das hat deine Augen. Also die Arbeit, die Nils für euch macht, um die geilsten Pläne im Pushing Limits Club zu packen. Deswegen braucht er eine Lesebrille. Also ihr seht mal, wie Nils sich einsetzt. Die Gesundheit, alles egal. Hauptsache die Pläne sind geil.
Naja, um jetzt mal wieder.
Ja, okay. Aber sonst ist alles in Ordnung.
Ja,
also
und
nur du brauchst eine Lesebrille und.
Nee, ich hatte halt allergisch bedingt, weil wir halt die ganze Woche auf der Hütte. Wir waren ja wirklich auf 1600 Meter Höhe. Es kann auch die Höhe sein, wobei sie meinte, es hat ja zu viel geregnet. Wobei wir echt Glück hatten. Also irgendwie war ja in ganz Deutschland Land unter und ich hatte am Montag einen coolen Tag, wo ich die Allgäu 120-Runde durch Zufall gefahren bin. Also ich habe mir einfach nur bei Komoot was runtergeholt und bin aber, ich muss zu meiner Schande gestehen, das war das, was ich eingangs schon zu dir meinte, als wir noch nicht aufgenommen haben, ich musste umdrehen. Also ich habe eine Geschichte, die lustig ist und eine Geschichte, die ist, gut, für andere ist sie auch lustig, für mich war es echt. Ich hatte halt, ich muss zu meiner Verteidigung.
Komm, erstmal bringen wir die andere Geschichte mit dem One-Way-Ride.
Nee, das machen wir danach, weil die linkt ja an. Ich vergesse es nicht. Ich finde immer wieder den Faden, müsstest du mittlerweile gemerkt haben.
Das stimmt.
Ja, ich habe mir halt einfach auf Komoot so eine Strecke runtergeholt und hatte nicht mein neues Rennrad, was jetzt auch nicht mehr neu ist, sondern auch schon drei Jahre fast schon, das SL7. Und ich habe ja das alte, diese Olympic Edition von London. Specialized.
Den orangenen Blitz.
Orangenen Blitz. Und den fahre ich auch immer noch gerne. Da sitze ich halt einfach super drauf, hat halt Felgenbremsen. Ich habe gedacht, ich höre mir mal Hell on Wheels Ratschläge an und fahre in den Bergen mit Felgenbremsen. Ich wäre bei der ersten Abfahrt, wäre ich fast so auf die Schnauze geflogen, weil wenn du halt die ganze Zeit nur Scheibenbremsen fährst. Und dann fährst du auf die Kurve zu und bremst dann halt normal und auf einmal passiert nichts. Und du denkst so, Alter, Hell on Wheels, was erzählst du für Scheiße? Du kannst doch nicht erzählen, dass die vergleichbar sind. Also auf den Abfahrten macht es einfach keinen Spaß, wenn man Scheibenbremsen.
Also meinst du, ich sollte auch mal upgraden? Ich habe ja auch noch Felgenbremsen.
Ja, aber gut, du kennst es doch vom Graveln.
Ja, aber beim Graveln ist ja was anderes, ne?
Ist brutal. Also ich bin wirklich, also das ist kein Witz, ich wäre wirklich in der ersten Kurve, wäre ich fast in die Leitplanke geballert, weil ich halt einfach logischerweise viel später gebremst habe und halt auch so relativ, die bremst ja auch ganz anders, die greift ja viel früher, die Scheibenbremse.
Ja.
Und ich dachte echt, und gut, die Bremsbacken hier, die sind auch nicht mehr unbedingt die besten, die Carbon-Dinger, die sind halt einfach schon uralt und ich bin dann halt echt fast in diese Leitplanke reingeknallt. Also Abfahrten haben nicht so viel Spaß gemacht. Und die haben auch die Geometrie von dem SL7 echt nochmal verändert. Du kommst damit deutlich besser um die Kurve rum. Aber ansonsten macht das halt einfach immer noch wahnsinnig viel Spaß. Und es ist auch deutlich leichter. Also das muss man wirklich sagen. Das wiegt irgendwie knapp über 6 Kilo, 6,4 oder so. Also so UCI-Norm.
Ja, weißt du, das ist bei meinem ja auch so. Deswegen behalte ich die noch.
Super.
Weil ich bin ja schwerer und das Ding ist halt leichter. Dann kann ich das so ein bisschen ausgleichen noch.
Aber was du nicht ausgleichen kannst, ist, wenn du weniger Bombs in den Beinen hast. Und du, ja, bist ja die Allgäu 120-Runde gefahren, wenn du den Riedbergpass, der ja wirklich im Schnitt,
ne?
Listen and Repeat.
Alter.
Und das habe ich natürlich vorher nicht gelesen, das war wieder so typisch Görke.
Guck dir doch mein Video an einfach dazu, wie die Leute quer von links nach rechts über die Fahrbahn fahren da hoch.
Nick, ich wusste nicht, dass das der Riedbergpass ist. Ich habe mir einfach eine Runde von Komoot runtergezogen, dachte, die sieht cool aus, die fährst du. Und dann fahre ich rein und das wollte ich halt eben sagen. Was du nicht ausgleichen kannst, ist die Übersetzung 42-23.
Ja, same, same.
Nee, du bist, nein.
Du, ich weiß, ich guck gleich nochmal nach,
niemals.
Aber ich meine, ich hatte auch eine.
Nein.
Ah, ich hatte keine 43-23. Ich hatte eine 25 hinten und ich habe aber eine Kompaktkurbel vorne. Ja. 39-25 hatte,
nee,
ich. Stimmt,
ist,
du hast recht.
Kompakt ist ja noch kleiner.
Aber ich habe eine 39-25.
Aber damit bist du da hochgekommen.
Ja, kleinster Gang und Kadenz von 48 oder so, keine Ahnung. Also das war ein richtiges Gewuchte.
Weil ich bin den nachher zurückgefahren und die Seite, die er runtergefahren hat, die ist ja humaner. Da hatte ich aber echt schon die Hosen voll und ich musste das.
Ach, da bist du hochgefahren.
Die erste Runde, ich wollte eigentlich über den Riedbergpass die Originalrunde rausfahren. Und das wollte ich halt sagen, shame on me, ich bin wirklich umgedreht. Ich bin halt einfach nach, weiß ich nicht, einem Kilometer, weil ich bin da mit 40 Umdrehungen, bin ich 310 Watt gefahren, so diese Fred Funk Gedächtniseinheiten, der kann das ja einfach hervorragend, der macht es ja auch in Aero-Position, fährt dann auch nicht 300 Watt, sondern fährt 400 Watt. Aber das ist halt auch Fred Funk. Und ich habe halt einfach gemerkt, Alter, ich komme da niemals hoch mit dieser Übersetzung. Und dann bin ich halt umgedreht. Und das war wirklich dieser Moment, wo du eingestehen musst, du kommst den Berg nicht hoch. Und das ist ja völlig egal, ob du jetzt hinten 42, 23 hast. Du realisierst halt einfach, der Lack ist ab. So, du kommst, Görke, du wirst alt, du bist zu schwer und du hast keinen Bums mehr in den Beinen.
Geil wäre es, wenn du angehalten hättest, gegoogelt, wo ist der nächste Radstore, den angefahren hättest, gedacht, ey, bau mir hinten so ein 38er und 36er Rettungsring drauf. Hättest du den neuen Ritzel geholt und wärst ihn dann hochgefahren.
Das wäre aber.
Dann wäre die Story rund gewesen.
Ja, so war es aber eine Geschichte, die endete, dass ich gedacht habe, Görke, du bist ein Lappen. Du bist einfach. So, dann bin ich das Ding runter.
Okay, abgehakt.
Dann bin ich das Ding runtergefahren und bin dann, was ich aber viel, viel, viel schöner finde, den Rormuspass gefahren. Den kannte ich auch vorher schon, den ihr runtergefahren seid.
Ja.
Dieses, wo du an dieser Steilwand lang fährst, also unfassbar schön. Und den bin ich halt hochgefahren. Und dann kommst du ja so die Abfahrt runter und dann kannst du entweder eine Linksschleife machen, die seid ihr, glaube ich, angefahren über Oberstaufen und dann den Alpsee. So seid ihr, glaube ich, zur Runde hingefahren.
Also so sind wir hingekommen und dann sind wir ja den, wie hieß der nochmal, Saubergpass oder irgendwie sowas.
Genau. Ja. Und dann war auf jeden Fall, war dann kurz so Engel links, Teufel rechts, fährst du jetzt rechts die steile Strecke, weil ich wusste nicht, dass der Riedbergpass halt in die Richtung ein bisschen milder ist. Oder fährst du jetzt links lang die längere Strecke, dann wusste ich aber, dann wird das so mit der Dunkelheit ein bisschen tricky werden. Und dann habe ich mich halt für den Riedbergpass entschieden, habe dann Gott sei Dank, weil ich hatte natürlich auch nichts dabei an Nutrition oder so, habe mir dann Gott sei Dank noch zwei Cola reingehauen in so einer Gelateria, kurz vorm Pass und bin den dann gut hochgekommen. Bin aber auch die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, 240, 250 Watt, was für mich gerade wahrscheinlich Richtung Schwelle ist, halt mit irgendwie 38, 40 Umdrehungen gefahren. Und dann habe ich mich schon auf die Abfahrt gefreut, dann ist die aber so steil und ich hatte so einen UPS-Wagen vor mir, ich konnte den nicht überholen. Und dann hängst du da die ganze Zeit, dann habe ich immer noch gedacht, mir knallt irgendwann die Felge weg, weil ich halt die ganze Zeit, also es war, die Runde war ein Traum, aber ich habe, als ich dann gegoogelt habe und dann kam mir Riedbergpass, dachte ich, ey, das ist doch das Ding, was die beim 120 hochgefahren sind. Und das ist wieder so ein typisches Ding von Project 808 oder Hannes Havaitus oder was auch immer, dass die da die Leute hochschicken. Also das ist einfach wirklich ein Riesenrespekt, alle, die dieses 120-Ding gefahren sind. Also wirklich, ja, beeindruckend. Das war krass.
Das Ding ist wirklich steil und war ein richtiger Drecksberg. Also auf jeden Fall. Aber da, wo du dann jetzt hochgefahren bist, diese Abfahrt hat irgendwie das auch wieder wettgemacht, weil die war wirklich geil.
Ja, da sind glaube ich nur ein oder zwei wirklich scharfe Kurven, ne? Ansonsten kannst du mehr oder weniger alles fahren.
Also vor allen Dingen auch so Kurven, die du einsehen kannst und wo du so siehst, okay, die macht nicht zu, wo du auch dann nochmal nachdrücken kannst und wo du dich so richtig, also weit weg davon, aber so ein bisschen wie Tom Pidcock fühlst, wenn du da wirklich schnell rumfährst, aber es hat natürlich nichts damit zu tun. Aber trotzdem fürs Feeling ist es halt geil, ne? Also
und da war ich auch mega. Definitiv war ich da kein Marco Pantani an dem Tag. Da war ich wirklich da war ich so ein Bahnsprinter. Da war ich ein Förstemann. Ja. Heißt der Förstemann? Dieser Typ mit diesem Monster-Oberschenkel?
Robert Förstemann, ja. Genau.
Naja, auf jeden Fall war das meine Montagausfahrt und am Mittwoch bin ich dann, und da schließt sich wieder der Kreis, bin ich dann One-Way, bin ich dann vom Allgäu an Starnberger See gefahren und das war echt der Hammer. Also du hast die ganze Zeit rechts von dir das Alpenpanorama, nachher siehst du hinten raus die Zugspitze, ganze Zeit kleine Straßen, überhaupt kein Autoverkehr, also am Anfang noch so ein bisschen. Geil. Und dann genau, was du halt beschreibst, ich finde das ja auch wirklich cool, wenn du nicht weißt, was kommst. Also du guckst dann immer irgendwie und dann siehst du, ah, okay, jetzt kommt ein Anstieg und dann arbeitest du dich da hoch, weißt nie, wie sind die Straßen und das ist schon echt das macht schon Spaß, ist wirklich cool. Und dann bin ich halt angekommen bei meinem Bro und haben dann hier erstmal so einen schönen lockeren Abend gehabt und dann hing ich nämlich abends auf dem Bett und hab nochmal so ein bisschen wie immer dann, was man ja eigentlich nicht machen soll, letzte Stunde, keine Screentime, aber und dann habe ich nämlich das Video gesehen von dir, vom diesem Killerrennen in den Bergen.
Ach so, mit Kathi Rossmann.
Genau, Öztaler, Kathi Rossmann, wo sie versucht hat, ihren Titel zu verteidigen, Öztaler. Und da habe ich auch gedacht, erstmal guter Job, also die es noch nicht gesehen haben, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung
mach ruhig, dürfen wir.
Nee.
Das ist ja unser Kanal, unser Podcast.
Ist wirklich,
du darfst auch offensichtliche Werbung für dieses Video machen.
Ja, aber das fällt mir ja immer noch schwer. Aber man muss ehrlich sagen, das Video ist einfach cool. Also und das macht halt auch echt Spaß. Und ich finde, du hast es auch, aber du warst nicht vor Ort. Wer hat es denn gedreht? Oder was?
Nee, Basti war vor Ort, Basti hat es gefilmt und wir haben es halt vorher abgesprochen.
Und du hast es dann editiert.
Genau, der hat mir dann das ganze Footage vorbeigebracht und dann habe ich das hier
super
zusammengeschnibbelt.
Also wirklich, wirklich coole Aufnahmen und muss man auch echt sagen, cooles Event. Natürlich war in meiner Erinnerung immer noch diese Niederlage vom Riedbergpass. Also ich habe dann überlegt, ob ich sowas fahren würde. Aber es ist ja alles nur eine Frage der Übersetzung, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ganz,
alles nur eine Frage der richtigen Übersetzung, ja.
Alles nur eine Frage des richtigen Materials.
Aber das andere ist eigentlich egal.
Und ich glaube.
Aber du hast ja gut trainiert jetzt. Wenn du dann ein paar Mal mehr noch Riedbergpass fährst, dann kannst du dich auch für den Ötztaler anmelden.
Da frage ich mich dann immer, hätte ich da Bock drauf? Ich fahre ja mittlerweile echt schlecht runter. Also, was heißt schlecht runter? Ich bin natürlich dadurch, dass ich früher Radrennen gefahren bin, komme ich schon relativ guten Berg runter. Aber im Vergleich zu früher ist es krass, weil du denkst halt viel mehr nach. Spätestens in dem Moment, wo du Papa geworden bist. Und ich merke auch wirklich jedes Mal wieder, du brauchst als Norddeutscher, ich weiß nicht, ihr habt ja schon manchmal irgendwie, wenn ihr Eifel fahrt oder so, habt ihr ja wahrscheinlich schon Abfahrten, wo ihr dann auch mal so 60 fahrt oder sowas, oder?
60?
Ja, oder so 5, ja, nein, du fährst ja bei
60
uns.
Fahren wir auch manchmal im Flachen, wenn es leicht bergab geht.
Ja, 60.
Ja, klar. So runter Maria Wald, da haben wir diese Bundesstraße rein nach Köln, da fährst du schon manchmal schnell. Aber ja, wir haben auch manchmal ein paar Abfahrten, wo man auch mal 80 und über 80
genau.
fährt.
Genau, das hast du ja bei uns nicht. Das heißt, also du fährst dann auch, wenn wir jetzt an die Ostsee fahren, dann ist es mal irgendwie ein Highscore, wenn du bergab im Ortschild-Sprint fährst, dass du mal 60 fährst. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Diese hohen Geschwindigkeiten, die kennst du bei uns ja einfach monatelang wirklich gar nicht. So, und wenn du dann das erste Mal, das ist auch immer, wenn ich auf Malle bin oder auf den Kanaren bin, und die ersten ein, zwei Tage, wenn Abfahrten drin sind, musst du dich echt erstmal wieder an diese Geschwindigkeit gewöhnen, weil du überhaupt nicht weißt, wie verhält sich jetzt das Rad, du bremst viel zu früh, dann hast du, wie bei mir, dann womöglich noch Felgenbremse, das ist natürlich nochmal was anderes, aber man muss sich halt einfach erstmal wieder dran gewöhnen und ich hätte, glaube ich, wirklich fast mehr Respekt vor diesen Abfahrten, vor allem, wenn es dann halt shift. Also ich hätte überhaupt...
Ja, wenn es shift, habe ich aber auch richtig Respekt. Dann werde ich wirklich, da trage ich das Rad rum. Ich habe aber auch noch gerade, wo du es erzählst, eine geile Story aus Fuerte im Dezember, wo wir da waren, weil klar, wir fahren ja auch nicht jedes Mal in die Eifel und es ist bei mir dann auch auf Malle oder so, ist immer noch was ganz anderes, weil da fährst du dann ja richtig viele Berge und dann brauchst du halt so 2-3 Tage, bis du dich wieder dran gewöhnt hast und dann läuft es auch wieder. Und das war so geil auf Fuerte mit den Boys and Girls, wo dann die ersten Abfahrten direkt runtergeknallt wurde und Holy, der alte Österreicher, natürlich, also bergabfahren und so, der kann ja gar nicht eine Runde fahren, ohne irgendwie einen Pass bergab zu fahren.
Aber hast du sein Reel gesehen, sein aktuelles?
Ja, kommt gleich noch, richtig geil, das hat er mir noch erzählt, wie sie es gemacht haben, wie sie es gefilmt haben. Ich habe noch mit ihm telefoniert die Woche.
Boah.
Aber auf jeden Fall, um die Story da zu erzählen, dann ist er vor mit Scheibenbremsen und ich hatte ja so ein Mietrad von Giant mit Felgenbremsen
ja.
Und ich hatte eins mit Scheibenbremsen. Und dann wusste ich, geil, der kann bergab fahren, der trifft die Linie und ich habe noch den Vorteil der Scheibenbremsen, dann bin ich da schön hinterher und dann hat die erste Abfahrt hat direkt gesessen und hat richtig Bock gemacht und ab da war es dann irgendwie so, yo, läuft. geht. Das ist dann auch manchmal so, wenn du noch alleine fährst, dann bin ich auch so, genau wie du sagst, da muss man erstmal voll reinkommen und gucken und tastet sich so ran, da bin ich dann auch erstmal voll, gerade wenn ich die Abfahrt nicht kenne, natürlich noch mal mehr, aber überhaupt nicht risikoaffin. Aber wenn ich dann weiß, irgendwer kann bergab fahren und fährt vor und ich kann einfach die Linie hinterher fahren, dann macht das schon richtig Laune.
Ja,
das ist dann schon richtig geil.
Dann habt ihr erstmal unten nach der ersten Abfahrt eine Viertelstunde auf Jesse und Rupser gewartet, weil das die beiden,
ja.
die beiden fahren.
Viertelstunde nicht, aber das ist ein bisschen zu hart. Das sind ja nur 6 Kurven auf
die beiden, auf beiden Falken, die beiden Falken der Trainingsgruppe.
Wobei ich gehört habe, bei Rupster, der hat ja trainiert anscheinend.
Das ja, das wird
soll
besser.
Sich ja schon gebessert haben.
Das wird
haben.
Besser,
ja.
Genau. Und auch bei Jess, man kann es ja auch lernen. Also ich glaube, das wird auch echt eine Herausforderung für Nizza.
In Nizza,
für
ja.
die Weltmeisterschaft. Also ich
auf
glaube,
alle
das
Fälle.
Wird echt die Abfahrtmöglichkeiten, Fähigkeiten, die müssen sitzen, die Skills.
Ich bin mal gespannt, wann die ersten Videos kommen, wann die ersten Leute schon frühzeitig anreisen in Nizza, um sich den Kurs anzuschauen und die Abfahrten genau anzuschauen. So, da bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird, dass du da die ersten Insta-Stories schon 2-3 Wochen vor dem Rennen sehen wirst.
Ja, gut,
wie die dann da die letzten Race-Pace-Intervalle in den Abfahrten fahren.
Also die Jungs, die das Ding gewinnen wollen, die waren ja schon alle da. Und die haben natürlich auch, da bin ich auch mega gespannt, welches Setup das richtige sein wird. Also ich glaube, das vermutlich kann ich mir vorstellen. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, Sebi ist ja beim, was war das? Er hat doch jetzt nochmal so eine Kurzdistanz Heidelberg-Man oder so. Weiß?
Ja.
Wo er ein Rennrad Sport. Gefahren ist, klassischen Rennrahmen mit Aufsatz.
Ja.
Also nicht mit Aufsatz, sondern mit TT-Lenker, mit seiner Lenkereinheit halt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für Nizza das Setup sein wird, was vermutlich gewinnbringend sein wird. Ich meine, Gustav Iden ist auf einem normalen Rennrad mit Aufsatz 73-Weltmeister geworden. Ich glaube, bei der Ironman-Distanz ist die Anfahrt und auch dann dementsprechend logischerweise von der Runde der Weg zurück ist, glaube ich, ein bisschen länger. Also die haben, glaube ich, mehr flache Kilometer. Also ich glaube, das ist schon auch ein...
Ich glaube nicht, dass es das gewinnbringende Setup ist. Also ich glaube, relativ safe
TT-Bike. Weißt du, die fahren ganz klassisches... Also,
ja, weil du einfach auch diese Zubringer hast und so. Und diese Phasen, wo du dann flach hast und du hast dann TT versus so ein Rennrad mit dem Auflieger. Das ist halt die Sitzposition, der Sitzrohrwinkel, das ist einfach ganz anders. Und wenn du es mit dem TT gewöhnt bist und da im Training auch Berge mit hochfährst, kannst du da genauso gut mit Berge hochfahren. Also gerade
ja,
im Triathlon, da geht es ja nicht.
Es geht um die Abfahrten.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Rennen auf den Abfahrten gewonnen wird. Also sind die Weltmeisterschaften. Ich glaube nicht, dass irgendwer so ein hartes Risiko gibt, dass er da 2-3 Minuten wie Pitcock rausfährt auf der Abfahrt.
Also ich glaube, wer das wirklich macht, auch wenn das völlig krank wäre, ist Frodo. Weil Frodo ist bekannt dafür, dass er wirklich die Abfahrten...
Aber der kann auch mit dem TT-Bike abfahren.
Ja, aber der wird das bis auf die letzte Rille ausreizen. Also wenn
ja,
also
kann sein, aber ich bin mir relativ sicher, und das hat man ja auch dann bei der Tour de France bei dem Zeitfahren gesehen, wo Vingegaard auch auf dem Zeitfahrrad da hochgeblieben ist. Du hast ab 30 km/h ja schon einen riesen Vorteil in Aero-Position. Und ich bin mir relativ sicher, dass da einer gewinnen will mit dem TT-Bike.
Ja, vermutlich.
Aber ich kann natürlich auch total daneben liegen, aber das ist jetzt einfach meine Schätzung. Ich glaube nicht, dass ein Triathlet so eine Fahrskills hat, dass er sagt, ich nehme jetzt das Rennrad mit Auflieger, weil in den Abfahrten kann ich so viel Zeit rausholen, wenn ich da mit dem Rennrad fahre versus ein TT-Bike.
Also was du definitiv,
ich glaube es einfach nicht.
Was du definitiv hast, ist, dass du Athleten hast, die aufgrund ihrer Unfähigkeiten das Ding dann, also ihre Siegchance verlieren. Also
das ja.
100%. Also definitiv hast du da wirklich viele, die einfach so viel Zeit verlieren werden, weil sie nicht bergab fahren können. Haben wir auch drüber gesprochen. Das war doch hier, der Belgier.
McNamee,
genau, der Schotte. McNamee, der gesagt hat, er macht es halt einfach nicht, weil er kann halt einfach nicht runterfahren. Und ich glaube, da hast du noch so ein paar mehr Kandidaten, die das nicht hinbekommen.
Ich hab gestern, weil das jetzt so gut dazu passt, ich habe gestern irgendwo wieder beim Scrollen durch, ich weiß gar nicht, glaube ich, das war sogar auf, wo ich den Podcast mit Fred auf Facebook gepostet habe oder so.
Ja.
Ist mir dann so ein Meme ins Auge gesprungen, wo so ein Bild war von einem Auto, wo die Fahrertür eingeschlagen, ach, die Beifahrerseite, das Fenster eingeschlagen war. Und dann stand so ein Text da drüber. Achtung, aufpassen. Ich hatte einen Startplatz für die 73 WM in Nizza auf dem Beifahrersitz liegen. Ja, jetzt hat wer die, jetzt hat wer die Scheibe eingeschlagen und zwei dazugelegt.
Hab ich auch gesehen. Oh, das ist echt bitter.
Oh Gott, habe ich da gelacht.
Habe ich gelacht, wusste
ich
auch.
Als ich das Ding gesehen habe, ich habe es mir zweimal, dreimal durchgelesen und konnte nicht mehr aufhören zu lachen.
Wusste ich, habe mich auch
tierisch drüber beendet. Das war so, das ist so, ja, diese Traurigkeit und dieses, keine Ahnung. Also ich wusste auch gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll, weiß ich immer noch nicht, aber das ist so dieses, ich habe immer herzlich gelacht, ich fand's
gut. Guck mal, da muss man wieder ins Englische fallen, weil ich finde, es gibt ja viele Wörter im Englischen, die es treffen, wie jetzt in diesem Fall bittersweet. Und wie würdest du es im Deutschen so?
Bittersüß.
Genau, bittersüß. Aber das ist genauso bittersweet, habe ich auch gelacht, als ich dieses Ding gesehen habe, weil das wirklich so ist. Du denkst irgendwie, Alter, irgendwie ist es doch total traurig, dass so eine Legende wie Hawaii ruiniert wird durch sowas. Aber ich glaube ja wirklich immer noch, dass das vermutlich so ein Ding ist. Ich weiß nicht mal mehr, ob sie diesen Vierjahreszyklus durchhalten oder ob sie tatsächlich nach dem Frauenrennen und dem Männerrennen dann im folgenden Jahr einfach sagen wieder, ey, wir gehen zurück. Weil das ist ja auch so, hast du schon mal die Quali-Zeiten gesehen, Quali-Möglichkeiten der Männer für 24? Das ist ja so krass. Jetzt sind ja so die ersten Ironman-Kalender rausgekommen mit den Slots. Und wir haben es ja vorher schon gesagt, es war ja auch ganz logisch, weil einfach so viele schieben konnten. Aber du musst halt irgendwie bei den meisten Rennen, musst du aufs Treppchen kommen, um dich für Hawaii zu qualifizieren. Also das ist wirklich, aber das Ding wollen wir nicht aufmachen. Weil ich habe mir nämlich, wir haben ja vorher schon überlegt, du willst noch eine Geschichte zu Ende bringen?
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, ich wollte noch, dass, weil du es angesprochen hast, das neue Holy Reel. Wer es noch nicht gesehen hat, checkt es mal aus bei ihm. Holy Holy auf Insta. Fährt dann Abfahrt runter und er hatte irgendwie einen Kumpel, der ein neues Drohnen, also FPV-Drohnen, Race-Setup ausprobieren wollte und hat da halt irgendwie so eine fette FPV-Drohne und eine Blackmagic-Kamera drauf montiert, mit der man RAW shooten kann. Das heißt, also auch die Bildqualität dann entsprechend deutlich geiler ist als bei diesen Drohnen, wo die Kamera so eine kleine reingebaut ist, was dann eher so aussieht wie GoPro oder sowas, sondern wirklich eine fette, sehr, sehr gute Profikamera auf diese Drohne montiert. Und ist dann halt damit abgeflogen und da meinte Holy schon so, ey, der Typ ist so gut, dass dann nicht wie die meisten Sachen, was du siehst, wo dann irgendwie in der Nähe geflogen wird, sondern der, also Holy meint, der hat mehrere Clips, das war jetzt glaube ich der erste, den sie veröffentlicht haben da, der ist teilweise so nah rangeflogen, weil er das halt so gut kann, dass das unglaubliche Aufnahmen sind und also checkt's mal aus, das ist schon heftig, also es sieht schon geil aus, wenn da irgendwer die Abfahrt ballert und dann so eine Race-Drohne nebenher
fliegt. Und da ist die Straße auch nass, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da, wo ich auch dachte, klar, ist mir das aufgefallen. Du kannst doch hier nicht in Superman-Position in die Rechtskurve und die Straße.
Gerade geht schon.
Naja, aber es ist schon so eine Rechte.
In der Mitte war es trocken. Aber das ist das, was ich sage, das ist der Österreicher.
Ja, Wahnsinn.
Der, für den ist das Daily Business, Nils.
Und wenn Holy das schon sagt.
Wenn der das hört, lacht er auch, wenn du sagst, da gibt's Abfahrten, wo du auch mal über 60 fährst.
Ja, natürlich lacht er sich tot. Aber er habe ich ja erzählt, er war beeindruckt, wie schön die Fahrt an die Ostsee ist und dass wir 1100 Höhenmeter haben auf dem Weg hin und zurück. Klar, auf 200 Kilometer. Ich hatte jetzt tatsächlich diese Riedbergpass. Ich hatte, glaube ich, 80 Kilometer mit An- und Abfahrt und hatte, glaube ich, 1700 oder 1800 Höhenmeter, wo ich echt dachte, um Gottes Willen, da musst du schon einige Male an die Ostsee fahren, hin und zurück, um diese 1800 Meter hinzubekommen. Aber nee, wenn Holy das sagt, auch was die Drohnenshots anbelangt, weil der ist ja mal bei mir in den Viviendas, kennst ja die Geschichte, wo auf einmal eine Drohne bei mir das offene Fenster reingeflogen ist und hat das Ding in der Küche gelandet und ich dachte, Alter, was macht der denn dann? Dann sitzt er da mit seiner Cyberbrille im Nebenzimmer und lacht sich tot. Also das war schon echt witzig. Aber nee, wo wir bei Hawaii waren, weil einer unserer Hawaii-Sieger startet ja jetzt auch beim Norseman. Wir haben ja eigentlich, das ist ja so ein richtig, richtig volles Wochenende. Und da ist mir nämlich ein cooles Quiz für dich eingefallen. Du darfst nicht googeln.
Oh, scheiße.
Welcher Hawaii-Sieger steht auf der Siegerliste des Norseman?
Oh.
Also da war schon mal ein Hawaii-Sieger am Start und hat das Ding gewonnen.
Oh.
Oh, jetzt.
Boah, also Norseman ist so, da erwischst du mich natürlich auf einen völlig kalten Fuß. Ich weiß genau, was
ist. Ja, das war mir klar, aber Hawaii-Sieger, die müsste eigentlich in deiner Position.
Ja, aber ich überlege, also das kann ja weit zurück, das Ding hat ja auch Tradition, das kann ja wirklich, es kann ja nachher auch so ein Dave Scott sein oder so.
Nee, so lange gibt's das noch nicht, weil ich habe wirklich gegoogelt, weil ich wusste, dass er gestartet ist. Also ich hätte dich sonst gefragt, welcher Hawaii-Sieger war schon mal am Start beim Norseman.
Dann würde ich sagen, das ist Van Lierde.
Nee. Und da jetzt kommt nämlich der nächste Hinweis.
Scheiße, da bin ich komplett blank gerade.
Da bin ich mir aber nicht sicher.
Ja.
Aber da
mit dem Hinweis bist du dir nicht sicher, oder?
Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich glaube ja, weil wir werden das Ganze gleich noch eruieren. Das ist heute so eine Quiz- und Ratestunde.
Okay.
Es war der letzte US-amerikanische Champ auf Hawaii.
Ben Hoffman.
Nee, Ben Hoffman hat noch nicht Hawaii gewonnen.
Ach nee, der ist Zweiter geworden.
Genau. Tim O'Donnell ist auch Zweiter geworden. Nee.
Tim O'Donnell ist auch.
Der letzte US-amerikanische Sieger.
Das muss ich eigentlich wissen.
Ist aber auch echt schon lange her. Ich glaube, du hast da auch noch kein Triathlon gemacht.
Wenn ja, aber trotzdem, ich habe da noch kein Triathlon gemacht, aber ich muss schon sagen, so, ich habe das so ein bisschen habe ich, weil mein Vater auch immer Hawaii geschaut hat, so ein bisschen habe ich schon verfolgt, also gerade so ab den Siegen von Hellriegel.
Ja, dann musst du es wissen.
Definitiv ja,
danach. Naja, aber es ist nicht weit danach. Also wenn ich richtig liege, dass es der letzte US-amerikanische Sieger ist. Cooler Typ. War ich immer ein Riesenfan von. Auch eher so meine Figur. Bisschen größer, war vielleicht 1,75 groß. Ich gebe jetzt ein paar Hinweise. Fuhr ein cooles Lightspeed Blade. Kannst du dich noch erinnern? Das ist Timo Bracht auch mal
silberne.
Gefahren.
Ja, das silberne.
Titanrahmen,
ja.
Red Bull gesponsert, Red Bull Athlet. Ist auch in Frankfurt ein paar Mal gestartet.
Boah, nee.
Letzte USM, hat zweimal Hawaii gewonnen. 2001, wurde riesen gefeiert, weil das war das Jahr des September 11, 2001. Und da war er der erste US-Amerikaner, der ein sportliches Großereignis gewonnen hat. Deswegen war das so Pride of Nation bei den US-Amerikanern. Er ist auch mit der amerikanischen Flagge logischerweise ins Ziel eingelaufen. Hat auch einen Bruder, der auch gut war. Beide Frontpack-Schwimmer. Jetzt musst du es langsam wissen. Komm. Tim de Boom.
Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Okay.
Also Tim de Boom ist, kenne ich natürlich vom Namen, aber ich hab nicht mal ein Bild vor Augen.
Ah, krass, cooler Typ.
Also habe ich gelesen schon und weiß, dass er Hawaii gewonnen hat, aber auch, dass er einen Bruder hat, wusste ich bis jetzt nicht.
Tony de Boom.
Das ist dann doch die Sache, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Okay.
Und Tim de Boom ist nämlich...
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Und der ist halt immer noch echt so fit. Das ist immer noch so, lebt jetzt, weiß ich gar nicht, irgendwo in Boulder, glaube ich, oder irgendwo in Colorado in den Bergen und ist immer noch so, ja, einfach so ein Naturbursche. Er hat eine Zeit lang auch echt einen coolen Blog, den du per E-Mail bestellen konntest, geschrieben, wo er dann immer so Geschichten von früher erzählt hat und auch Bezüge auf heute. Okay. Ist auch ganz stolzer Papa. Und entweder bin ich von der Liste gerutscht oder er schreibt die nicht mehr. Und ich war großer Tim de Boom-Fan. Und Tim de Boom ist das Ding, nämlich das musste ich dann wirklich googeln, ob er das Ding gewonnen hat. Und der ist 2011, am 6. August 2011, guck mal, ist jetzt auch wieder am 6. August das Rennen, hat Tim de Boom das Rennen gewonnen.
Geil.
Also quasi 10 Jahre, er hat glaube ich 2001 und 2002 Hawaii gewonnen. Und dann habe ich mir noch überlegt, aber das machen wir jetzt nicht, sonst wäre die Folge zu langweilig, ob wir es schaffen, seitdem quasi die Hawaii-Sieger bis heute. Ich glaube, ich würde, also am Anfang war ich echt verdammt gut, so ab 93, 94 weiß ich es. Also ja genau, 93 hat Allen gewonnen, 94 ja als erster US-Australier, Greggy Welch, Mr. Oakley,
ja.
Hat 94, aber egal, das machen wir jetzt nicht.
Also das ist bei mir dann auch, merke ich gerade, ich kriege die Sachen zusammen von den Leuten, die jetzt noch irgendwie im Sport verankert sind.
Mhm.
Also klar, die Deutschen, ne, das ist eh klar und sonst so Welchie und so, die Sachen kriege ich zusammen und natürlich irgendwie Mark Allen, Dave Scott, da Iron War und weil das natürlich so breit getreten wurde und das kennt man irgendwie einfach.
Ja, klar.
Aber dann genau so Sachen wie jetzt Tim de Boom und so, da ist dann, was dann quasi nach Stadler oder also vor nach Stadler direkt war, da habe ich so einen blinden Fleck.
Ja, die Zeit nach Fares und Norman, da musste ich dann auch überlegen, also so diese Jahre mit Frederik van Lierde und so. Das war, meine ich, 2014 hat, glaube ich, Freddy van Lierde gewonnen. Weil da war ich nämlich vor Ort als Trainer. Aber so diese Jahre, da tue ich mich schwer. Da weiß ich nicht genau, wer dann gewonnen hat. Und dann klar, ab dem Zeitpunkt, wo dann 14 hat ja Sebi gewonnen. 13 hat Freddy van Lierde gewonnen. Genau. Dann waren ja erstmal nur Deutsche. Und davor war dann ja aber auch wahnsinnig viele Jahre, wo McCormack und Greg Alexander gewonnen haben. Das war dann so diese australische Dominanz. Das kam, glaube ich.
Greg Alexander würde ich auch zusammengekriegt, aber halt, ja.
Genau, das war so die Zeit nach Also Fares, Norman hat gewonnen, dann hat Fares gewonnen, dann hat Norman gewonnen, 2-4, 2-5, 2-6 und 2-1, 2-2 hat Tim de Boom gewonnen und 2-3 hat, glaube ich, Peter Reed das letzte Mal gewonnen. Das war meine beste Platzierung, 2-3, da hat Peter Reed das letzte Mal gewonnen und dann kamen die Deutschen und dann ging es los, 2-7 mit Chris McCormick. Da hat dann Chris McCormick, glaube ich, als das erste
Mal. Nee, 2-7 hat er, glaube ich, noch nicht gewonnen.
Doch, 2-7 und 2-10. 2-10 hat er dann auch noch Andy abgefackelt.
Ja. Das weiß ich natürlich.
Genau, und 2-8, 2-9, 2-11, 2, wie oft hat Greg Alexander gewonnen? Dreimal, genau. Ja. Auf jeden Fall, danach kommen dann die Jahre. Genau, und Sebi startet jetzt also beim Norseman.
Mal gucken, ob er Tim de Boom folgt und das Ding gewinnen kann.
Halt, Form müsste eigentlich da sein, aber du hast ja wahrscheinlich irgendwelche wilden Outdoor-Jungs und Mädels.
Ich glaube aber, Sebi ist auch so ein, also keine Ahnung, irgendwie so vom Athletentyp.
Ja, voll.
So ein klar. Powerhouse und so, dass ich auch mit Kälte und so, also.
Glaube ich auch.
Keine Ahnung, ich erinnere mich da an die Regenrennen und Beschütten und so. Ja. Und irgendwie so Norseman und Sebi Kienle.
Das passt.
Fand ich, als das erste Mal gehört habe, ich so gesagt, ja, das passt.
Ja,
geil.
Ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Ding ist, wo der so viel Spaß dran hat, dass der so, keine Ahnung, in 4-5 Jahren.
Weißt du, dass letztes oder vorletztes Jahr, weißt du, welcher deutsche Ironman-Champion das Rennen da nochmal gemacht hat?
Timo Brauch.
Ja.
Ja, klar. Timo. Ja, ja.
Das auch verfolgt.
Ja. Aber ich glaube, er war nicht ganz so stark, ne? Also er war auf jeden Fall nicht vorne mit dabei. Also ich kann ja mal schauen, weil ich habe die Ergebnisliste noch offen.
Ja, doch. Er war also nicht Erster, aber.
Nee, aber auch nicht Top 3.
Nee, aber Top 10 war er auf jeden Fall. Ich glaube, 7., 8., 6., okay. Irgendwie so. Und er war aber auf dem Rad auch lange noch weiter vorne, glaube ich.
Auf jeden Fall fällt mir, wenn ich durch die Ergebnislisten durchgehe, es ist wirklich eine rein norwegische Angelegenheit. Also wirklich krass, wer, das sind wirklich, also gerade auch bei den Männern, brutal, wie viele da vorne mit dabei sind. Jordan Rapp, kennst du den noch?
Jo, den kenne ich
Jordan
noch.
Rapp war 17 Dritter.
Krass.
Und, wow, 2009, ob du den noch kennst, kommt aber, meine ich, aus dem Kölner Raum. Oder auf jeden Fall bei dir aus der Gegend kommst du niemals drauf.
Liebetrau?
Nee, Daniel Blankenfuhland. Kennst du den noch?
Nee, den kenne ich nicht.
Daniel Blankenfuhland, das war auch immer so dritte, vierte Reihe, aber irgendwie auch ein talentierter Typ. Und bei den Frauen natürlich Seriensiegerin, dreimal hintereinander gewonnen. Susanne Buckelei.
Ja.
Und Annette Finger hat das Ding 2012 gewonnen. Also vier deutsche, Julia Nikolopoulos. Die hat das Ding auch gewonnen. Von 2009 bis 2012 haben Deutsche gewonnen. Ah nee, sorry. Boah. Da hat 2012 gab es zwei Champs. Einmal Elite, da gab es ein Elite-Rennen und ein Amateurin. Das war das einzige Jahr, wo sie Amateure und Profis getrennt haben. Und 2012 hat bei den Frauen Elite Annette Finger gewonnen und bei den Amateuren Julia Nikolopoulos. Ja. Typisch deutscher Nachname, würde ich sagen. Das darf man nicht mehr sagen. Aber ich hab ganz witzig ein Sprichwort zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe unser Haustier gefilmt auf der Hütte, unsere Kuh.
Ja.
Und dann hat mir auch einer geschrieben, das darf man ja heute nicht mehr sagen. Aber wenn die Kühe hübscher aussehen als die Frauen, weiß man, dass man im Allgäu ist. Ein altes deutsches Sprichwort. Herrlich drüber.
Ja, gut, das darfst du wirklich nicht mehr sagen.
Aber ich finde, es stimmt.
Zu Recht.
Ich wollte gerade sagen, es stimmt einfach nicht, weil es laufen verdammt viele hübsche Frauen im
Hast du überprüft? Rum. Sehr gut.
Und wir sind dann ja immer, können wir noch ein bisschen Schleichwerbung machen, weil das wirklich ein tolles Café ist, sind ja immer im Zenzemia, wenn wir dann unten im Ort sind, in Gunzesried, was irgendwie, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren aufgemacht hat. Und ich finde das immer total faszinierend, wenn du Läden hast, die sich durchsetzen, obwohl sie jetzt. Also es ist halt echt so ein, in Anführungsstrichen, das ist jetzt kein Hipster-Café jetzt aus Köln und Hamburg, aber das wäre so ein Café, was auch in Hamburg und Köln Bestand hätte. Und da sind halt einfach nur, das Ding ist immer voll, es hat von Donnerstag bis Sonntag auf. Gunzesried ist wirklich ein kleiner Ort, die kommen von überall her und dann sitzen da die 30, 35-Jährigen und hauen sich ihren Aperol rein. Also die Frauen und ich weiß nicht, ob es ein GT, ich habe keinen getrunken, ich habe mal eine kleine Alkoholpause gemacht, die Zeit auf der Hütte. Aber das ist wirklich ein cooles Café und jedes Mal, wenn ich da bin, treffe ich irgendein bekanntes Gesicht. Meistens natürlich irgendwie aus der Hannesriege, weil die da relativ viele wohnen auch da. Gruß an dieser Stelle an Manu und Simon, die in Gunzesried wohnen. Und dann sind wir halt hin runtergewandert und dann Anna gleich wieder, ah, willst du wieder deinen Feenstaub abholen, weil du dann da wieder sitzt und dann kommt irgendeiner, oh, guck mal, der Gürk ist wieder im Allgäu, bla bla bla. Und dann sitzen wir da wirklich 2 Minuten und dann kommt tatsächlich einfach Britta, Schwimmtrainerin in Kempten und Björn Steinmetz um die Ecke. Ach, und dann, oh geil. Nee, der Gürke, was machst du denn hier?
So,
was machst du denn hier? Also, ja, ich wohne jetzt ja hier, weil er arbeitet jetzt hier für Datasport.
Aber Wendt, ja.
Genau, aber Wendt. Nee, genau, Mitbewerber, aber Wendt. Oh, shame on me, genau. Und er ist im Kempten und sind dann halt runtergegangen ins Hoch, ins Oberallgäu quasi. Also wenn ihr im Allgäu seid und einen guten Kaffee trinken wollt, nette Atmosphäre habt, geht ins Sensemia in Gunzesried. Und das war witzig. Gruß an dieser Stelle an Britta und Björn. Ist einfach abgefahren, wenn du da mitten in der Wildnis bist und dann triffst du dann doch wieder bekannte Gesichter. Das macht immer Spaß.
Lustig. Und jetzt müssen wir nochmal in die Rennen gucken, bevor wir uns hier komplett verquatschen, weil wir haben noch einiges vor uns. Ich habe schon Norseman haben wir abgehakt, Sebi Kienle. Genau. Und wir drücken ihm natürlich beide die Daumen, dass er das Ding abschießt. Das wäre einfach geil, wie wir gesagt haben, irgendwie so Norseman, roughes, hartes Wetter und Sebi Kienle. Erstmal passt das irgendwie gut zusammen.
Voll.
Wir haben aber auch noch die US Open in Milwaukee, PTO. Ich habe mit Fred Funk schon viel drüber gesprochen im Podcast, wer den noch nicht gehört hat, What the Funk. Episode ist draußen seit gestern auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und nach dem Rennen machen wir nochmal eine Episode, wie es dann wirklich gelaufen ist. Und er hat viel erzählt, wie er denkt, wie sich das Männerrennen entwickeln wird. Über das Frauenrennen haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ich habe mich auch zurückgehalten. Ich würde sagen, jetzt so über das Männerrennen brauchen wir dann gar nicht so viel reden, weil das kann man ausführlich sich anhören, was Fred gesagt hat. Aber wir müssen natürlich noch so ein bisschen drüber sprechen, was wir denken.
Aber habt ihr wieder Top-3-Tipps abgegeben?
Weil nee, haben wir nicht. Wir haben irgendwie gesagt, so diese Tipps lassen wir sein, weil die sind eh immer falsch.
Boah. Aber ja, na so, wie gesagt, wir haben da lagen halt schon ein paar Mal richtig, aber mein Tipp ist ja, ist ja auch wieder so Wunschvater des Gedanken, aber ich finde, er sieht wirklich fit aus. Frodo vor Blumenfeld und Ditlev, das ist mein Tipp. Top 3.
Glaube ich nicht.
Doch, ich glaube ja.
Glaube ich nicht.
Doch.
Ich glaube, dass Blumenfeld sowas von heiß ist, endlich ein PTO-Rennen zu gewinnen und Gustav Iden, sein Kryptonit ist nicht dabei.
Newman ist auch nicht dabei, aber ich weiß
Newman
nicht.
Ist auch nicht dabei, sein anderes Kryptonit. Also ich glaube, Blumenfeld fackelt das Ding ab, auch so wie er in Hamburg aufgetreten ist.
Ja, ja, der hat jetzt natürlich eine
der
brutale
ist auch am Schwimmen.
Ja. Ja,
ich, also er hat in Hamburg erstaunlich wenig beim Schwimmen verloren, wo ich glaube, er hat wirklich Schwimmen, Kurzdistanz jetzt nochmal richtig Gas gegeben, so einfach nur mein persönliches Empfinden.
Ja, ja, nein, ich klar, glaube, hast du auch recht.
Er wird ein bisschen besser sogar noch schwimmen als die letzten Male davor.
Vermutlich,
und wird dann
ja
schnell die Lücke nach vorne schließen. Die einzige Unbekannte wird sein, wann und wie wird die Attacke auf dem Rad von Magnus Wattmonster Ditlev erfolgen.
Und das könnte, und glaube, das könnte das Zündlein an der Waage sein. Ja. Wenn Ditlev so ein Schwimmen erlebt wie in Rot und vor Blumi aus dem Wasser rauskommt. Das wird nicht passieren. Aber stell dir einfach nur vor, Blumenfeld kriegt einen auf die Nase und muss 2-3 Mal schlucken. Und Ditlev, also er würde nicht den Kontakt zu Ditlev haben beim Nachschwimmen.
Dann gewinnt Ditlev. Dann fackelt er das Ding ab.
Nee.
Doch.
Wenn er mit Frodo zusammen vom Rad steigt.
Steigt er nicht. Der fährt weg. Der ist sowas von stärker auf dem Rad. Das
Frodo hat in Ibiza 6 Wochen trainiert und der hat jetzt echt durchgezogen seitdem. Und der sah scharf aus, der sah in den Interviews scharf aus, der ist früher aus der Höhe runtergegangen, der war jetzt 2 Wochen auf Lanzarote, der hatte jetzt ein bisschen Pech mit der Anreise, das ist irgendwie ein Tag, das kann schon ein bisschen was ausmachen,
ja,
aber ich glaube, der hat da richtig gut trainiert mit Bradley Weiss auf Lanzarote und der Typ, der hat nochmal schön an die alten DTU-Zeiten, hat er doch auch geschrieben auf Instagram, an die DTU-Zeiten angeknüpft, wo jede Trainingseinheit Überleben für ihn war.
Ja, ich glaube, also ich glaube, dass Frodo Fokus voll auf Nizza setzt, wie du sagst, mit seinen Abfahrtskills und so, der kann einfach Radfahren und entlang Distanz ist so, ich glaube, der will einfach nochmal sein letztes Rennen ist Nizza und das Ding will er abschießen und da würde ich ihn, wenn er da gut durchkommt, auch auf den Thron setzen und sagen, er macht's. Jetzt schon, wenn er bis dahin durchkommt, nichts irgendwie mehr passiert.
Ja, ja, klar.
Ich glaube, dass das Rennen jetzt, klar ist der in Shape, klar ist der gut, klar will er gewinnen.
Ja,
klar,
das ist ja so ein bisschen Wunschvater des Gedanken.
Aber ich glaube, dass das nicht 100% Prio ist in der Vorbereitung.
Nee, definitiv nicht.
Und das jetzt vielleicht auch so ein Ding wie mit der nicht ganz passenden Anreise und so, wobei, das ist ja, ich habe mit Fred auch drüber gesprochen.
Über die neue Theorie.
über die neue Theorie. ja, und ich glaube, dass kann sein, aber ich sehe Blummi vorne.
Ja, hast du auch recht.
Dittlef auf 2 und Frodo auf 3.
Ja. Er wird auf jeden Fall spannend. Das wird auf jeden Fall cool. Und bei den Frauen.
Und Fred Funk auf 4.
Und bei den Frauen. Ah, das würde mich freuen. Das würde mich freuen.
Ja, bei den Frauen ist es ultra schwierig. Ich meine, Laura Philipp steht auf der Liste. Sie startet aber nicht in Milwaukee, sondern sie startet in Tallinn.
Was ich extrem verwunderlich finde. Was ich auch irgendwie echt schade finde, weil ich finde, wenn du das Kaliber hast, dann musst du dich mit den Besten der Welt messen.
Ich finde es auch sehr, 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 sehr schade, dass sie nicht da ist, weil irgendwie Chelsea Sodero, Paula Finlay, Ashley Gentle, Taylor Nipp, Holly Lawrence, das ist Cat Matthews. Das ist
schon ein cooles Line-Up, muss man echt sagen. Ellie Salthouse.
Ja.
Oder ist Ellie Salthouse nicht? Doch, die ist dabei. Doch, Ellie Salthouse ist auch dabei.
Also steht auf der Liste.
Ja, nee, die ist auch dabei. Die ist auch dabei. Talbot Cox macht ja wieder diese coole Serie. Das finde ich ja immer echt witzig, wenn er diese Race Week, wo er halt einfach alle reinnimmt.
Ja. Fred war ja auch mit drin.
Ja, mit Aaron Royal zusammen. Den finde ich auch irgendwie cool, den Dude. Das ist immer so. Ich finde auch, was ich einfach gerne mag. Ich habe ja angefangen, bevor ich dann Sportwissenschaften studiert habe, Sport und Englisch auf Lehramt zu studieren. Und ich mag das ja immer so, dieses Australian English, dieses Aussie English. Ich mag das so gerne. Und dieser Aaron Royal, das ist einfach so cool. Ja, das ist einfach.
Aber ich finde es noch cooler bei Josh Amberger, der übrigens Wildcard auch drin ist.
Ja, also super spannend. Aber bei den Frauen, also finde ich mega schade, dass Laura Philipp da nicht startet. Sie wird sicherlich auch irgendwie Vorbereitung Hawaii zusammenhängen und dann nochmal irgendwie über den Teich fliegen, weil Lucy
mit
Charles
Sicherheit.
Und Anna Haug sind ja auch nicht da. Aber wenn du an dem Wochenende schon ein Rennen machst, dann finde ich, dann sollte man sich einfach mit den Big Girls messen, weil das macht ja einfach mehr Spaß. Also wir kommen
ja gut, aber Tallinn ist auch krass besetzt, ne? Also da ist irgendwie Emma Pellin
krass
Brown,
besetzt ist es nicht.
Lisa Norden, Lucy Hall, Imogen Simmons,
ja.
So Perez Salah, also das ist schon saustark besetzt.
Ja, aber dann stell die Namen jetzt mal in Kontrast zu Milwaukee.
Ja, logisch, aber also du hast trotzdem ein starkes Feld, du hast eine Competition da und wenn du dann genau das sagst, was du gerade gesagt hast, nicht zweimal über den Teich, Zeitverschiebung, sonst was, ne, sondern jetzt sagen, ey, Tallinn und dann voller Fokus auf Hawaii, weil das wird das Main Goal sein.
Absolut. Na klar.
So, dann ist es auch verständlich. Für uns als Zuschauer natürlich ultra schade, dass Laura nicht dabei ist.
Total.
Ich sag einfach, um jetzt hier anzufangen, Taylor Nipp macht's vor Ashley Gentle und Findlay auf 3.
Ja, also den ersten Platz 1 und 2 bin ich bei dir. Platz 3 würde ich Cat Matthews setzen. Auch da aber wieder so ein bisschen so Bonus des Herzens.
Okay.
Weil ich,
die für die 100 Kilometer Distanz ist, glaube ich, das Schwimmen von Cat einfach zu nicht stark genug und die Radstrecke zu kurz, um da ihre Radstärke so auszuspielen, dass sie zurückkommt, weil die anderen Mädels auch mittlerweile echt pushen können. Und dann ist auch noch eine Holly Lawrence irgendwie dazwischen. Wenn die einen guten Tag erwischt.
Oder meinst du, die schwimmt auch zu schlecht? Aber die haut wieder so einen Lauf da raus, wahrscheinlich. Ich meine, die ist ja auch in Rot. Das war ja wirklich, das sah so cool aus, dieses Läuferduell.
Schönster Laufstil. Also wie die rausgerannt ist, das war ich in Augen.
Ja, wobei dann halt auch Anna Haug und Laura Philipp. Also da sind schon drei Grazien am Kanal lang marschiert. Das muss man einfach sagen.
Absolut, absolut.
Das war an Eleganz, war das echt schwer zu toppen. Nur bei der einen ist der Motor halt gnadenlos explodiert, muss man sagen. Das hat richtig geknallt. Hoch nach Büchenbach. Aber gut, mal gucken, wie sie es in Milwaukee hinbekommt. Genau, also haben wir uns festgelegt. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass Taylor Nipp gewinnt, weil das war einfach, was sie da in Dallas gezeigt hat, wie die da Rad gefahren ist. Das war einfach wirklich, wirklich beeindruckend. Also, wobei da war Ashley Gentle nicht am Start, ne? Ah, trotzdem, ich glaube, dass Taylor Nipp Ashley Gentle schlagen wird. Und dann setze ich auf
Oder
Platz
sie kommt
drei.
Wieder am Ende und holt sie nochmal ein. Ne? Das gab's ja auch schon. Also,
ja, klar.
Das war in Dallas. Genau, in Dallas ist Taylor Nipp lange vorne gelegen. Auf dem Swim und
stimmt,
Bike. Unfassbar einen abgefackelt.
Da hat sie doch überlaufen. Stimmt.
Genau, und ist dann aber so ein bisschen in der Hitze hochgegangen und ist immer langsamer geworden. Und hinten hat Ashley sie dann sowas von eingesackt beim Laufen wieder. Aber
Da ist sie mir auch echt, da hat sie nicht sympathisch verloren. Da hat sie total geheult und hat dann auch der, der Ashley Gentle kaum gratuliert im Ziel und war so richtig, ich meine, klar, es ist ätzend, wenn man irgendwie das ganze Rennen anführt und mehr oder weniger schon der sichere Sieger oder die sichere Siegerin ist. Aber ich finde, das gehört einfach echt beim Sport dazu. Das finde ich auch wieder so cool jetzt bei den Interviews mit Blumi und Frodo, wo die sich halt einfach so cool necken wieder, die zwei, und wo du halt einfach merkst, was die für einen Respekt voneinander haben. Und da hat die Taylor Nipp wirklich unsympathisch verloren letztes Jahr in Dallas. Fällt mir jetzt wieder ein. Da gibt es Abzüge in der B-Note. Aber ich glaube, sie wird das Blatt drehen. Aber kommen wir dann mal zur Europameisterschaft.
Ja, warte, ich will eben noch kurz die Service-News hier loswerden, weil das Rennen ist ja heute schon, ne, US Open, aber allerdings 16 Uhr Milwaukee-Time, sprich 23 Uhr unserer Zeit ist Startschuss. Und übertragen wird es auf Eurosport 1 diesmal. Ja. Also man braucht keinen Abo-Player oder sonst was, sondern es ist im Free-TV. Wahrscheinlich, weil es um 23 Uhr ist und da gibt es nichts Besseres.
Und natürlich auch bei den Frauen wird sehr spannend sein, Anne Reischmann, die ja schon auch ein gutes Rennen hatte in Ibiza. Ich glaube, er hatte sogar die beste Radzeit.
Ja. Ja.
Und Dani Kleiser hat auch diese Wildcard bekommen. Werden vielen vielleicht noch nicht so ein Begriff sein, aber eine absolute Laufmaschine, auch stilistisch ähnlich den drei, die wir gerade angesprochen haben. Also auch wirklich eine ganz, ganz tolle Läuferin, die, glaube ich, in St. Pölten Dritte geworden ist. Ich glaube, sie hat noch keinen großen Sieg, aber hat relativ viele zweite und dritte Plätze dieses Jahr schon erlaufen. Klingt jetzt ein bisschen gemein, aber durch ihre Laufstärke ist sie dann halt immer weit nach vorne gekommen. Läuft, glaube ich, die 10 Kilometer auch in 33 Minuten. Hat, glaube ich, eine neue
Bestzeit
aufgestellt. Also wirklich eine exzellente Läuferin, stilistisch auch ganz schön. Und für die wird das sicherlich richtig cool sein, einmal in diesen PTO-Circus da reingemischt zu werden. Also da gucken wir natürlich auch, drücken den beiden deutschen Ladies ganz doll die Daumen. Aber die starten Samstagnacht, meine ich, oder, Nick?
Ja, genau.
Freitag, heute Nacht ist das Männerrennen.
Ja, heute die Männer, morgen die Frauen. Also diesmal umgekehrt. Ja, Fred hat schon gesagt, also fahren bei uns heute die Motorräder scheiße und wieder vorm Feld. Dann gibt es wieder Beschwerden. Bei den Frauen ist es dann wieder fair.
Und ich glaube, Milwaukee ist auch, das ist so ein Triathlon-Festival. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig großer Wettkampf, auch mit ein paar tausend Startern. Also da wird mit Sicherheit auch eine andere Stimmung herrschen als in Edmonton oder Dallas. Also es ist jetzt kein so ein Retortenrennen, wo einfach nur die Location gesucht wurde und dann das Profirennen dahin gefrachtet wurde, sondern es ist wirklich ein traditionelles Rennen, eins der größten Kurzdistanz-Triathlons der USA. Dementsprechend wird da, glaube ich, auch eine gute Stimmung herrschen, weil da hat natürlich, muss man auch sagen, Ibiza die Messlatte wieder hochgelegt, zumindest was das Laufen anbelangt. War da wirklich cool, das zu sehen, auch wenn es primär Touristen waren, aber da herrschte schon echt eine coole Stimmung. Und ja, ich freue mich drauf. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht angucken, weil wir fahren am Samstag zurück, weil am Sonntag sind ja die deutschen Langdistanzmeisterschaften in Glücksburg. Das unbekannte Juwel im hohen Norden ist ja wirklich ein cooleres Rennen, als es sich so anhört. Ostseeman hört sich ja immer so ein bisschen wie Norseman an. Temperaturen sind ähnlich. Die Förde ist ein bisschen wärmer, Gott sei Dank, als der Fjord. Und da ist Günni ja letztes Jahr deutscher Vizemeister geworden. Hat ein cooles Duell mit Huckestein. Die starten beide wieder. Also da will ich auf jeden Fall an der Strecke stehen. Rupster startet auf der Halbdistanz. Ist immer parallel Langdistanz und Halbdistanz. Deswegen werde ich, oder fahren wir schon Samstag nach Hause, und dieses Wochenende soll ja echt viel Stau sein, und da werden wir wahrscheinlich sehr, sehr früh losfahren, sodass ich heute Nacht dann eher pennen werde, als mir Milwaukee anzugucken. Was ein bisschen schade ist, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich mir es definitiv von 11 bis 2 angeschaut.
Ich schaue es mir für dich an.
Dann hätten wir wahrscheinlich wieder so eine Live-Coverage gemacht, oder? Hätten wir wieder Insta-Live gemacht und hätten
kommentiert. Oh ja, das können wir eigentlich mal wieder machen, stimmt. Das ja, wäre, aber ja, 23 Uhr, ey, spätestens um 1, bin ich dann auch so müde, dass da auch nicht mehr viel
brauchbar ist. Ja, aber bei 3 Stunden geht das ja. Nimmst du ein, zwei Erfrischungsgetränke und dann funktioniert das Ganze.
Ja, dann musst du back zum GT.
Ja, zum Laufen. Dann würde es wieder eine lustige Übertragung werden.
Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal wieder machen. Aber gut, kommen wir, wie du eben schon wolltest, zu den European Championships.
Ja.
Das könnte natürlich auch so ein Ding sein, warum Laura gesagt hat, okay, es sind auch irgendwie Europameisterschaften 70-3-Distanz.
Aus taktischer Sicht voll verständlich. Also absolut. Genau. Und auch deutsch, also europäischer Raum verkauft sich dann wahrscheinlich auch bei den Sponsoren besser. Anreise ist viel unkomplizierter. Also ich kann das aus Athletensicht, auch aus Trainersicht, voll verstehen. Ich finde es trotzdem mega schade.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es aber auch ordentlich PTO-Punkte. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Ding. Weil es European Championship ist, ein Championship Race, also das steht dem jetzt in nicht so viel nach. Und am Ende des Tages, ja, ist es, wie du gesagt hast, so einmal rüber über den Teich mit Jetlag, diese Reise, dann Kosten, die, Fred hat auch gesagt, ja, die haben, die PTO schickt einem dann immer die günstigen Hotels, die man buchen kann, die kosten dann halt 200 Euro die Nacht, du hast den teuren Flug, du hast USA Lebensmittel, sonst was, was teuer ist, also einfacher, günstiger und trotzdem Stellenwert von Punkten genauso hoch und eine European, also Europameisterin 73 zu werden, ist natürlich nicht verkehrt.
Nein,
also,
alles gut. Ja. Aber die PTO-Punkte bringen dir natürlich nichts, wenn du, wenn eine PTO-Rennen nicht startest. Dann kannst du noch so viele Punkte haben.
Eigentlich sind die Punkte, du kriegst ja trotzdem am Ende das Ranking.
Ja, klar.
Also kriegst du dann Bonus ausgezahlt und sonstige
Dinge. Ja, ja,
also
nein, hast du recht. Ne? Hast du recht.
Und du, aber wenn du da gut im Ranking bist, wirst du auch immer eingeladen zu einem PTO-Rennen und wenn es dann passt, startest du halt da.
Ja, nein, fair enough. Also absolut, definitiv. Hast du auch recht. Ich finde es halt, wie gesagt, nur schade. Ich hätte sie gerne im Duell mit den anderen schnellen Ladies gesehen. Ja, aber wie du gesagt hast, also da sind schon welche da, auch eine Emma Pannon-Brown, für mich auf der Halbdistanz auch definitiv eine der besten der Welt.
Ja, definitiv.
Lucy Hall kann auch echt verdammt gute Tage haben. Dani Bleimel.
Immo ist back. Immo ist back. Die hat in Weiß wieder ein starkes Rennen gezeigt. Also
bin ich gespannt. Also hoffe ich total, weil du weißt, ich bin großer Immo-Fan. Aber das ist jetzt halt auch nochmal eine andere Konkurrenz, ne? Also da muss sie jetzt wirklich, also auf dem Treppchen sehe ich sie ehrlich gesagt noch nicht, würde mich tierisch freuen, gehört sie meiner Meinung nach auch hin, aber muss sie auch erstmal wieder zeigen.
Ich glaube schon, ich würde sie aufs Treppchen setzen, weil du weißt doch einfach, was es auch mit der Athleten macht, so. Sie war in Weiße da mega happy, sie hat gar nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, auch beim Rennen, dass sie so gut nach vorne laufen kann. Mhm. Und manchmal ist es doch so dieses, ja, die Athleten, die brauchen, du brauchst mal einmal dieses Erfolgserlebnis, dieses unerwartet auch wieder und auf einmal läuft es wieder, dann macht es Klick im Kopf, dann ist von der Birne her alles in Ordnung und dann ziehst du im Training nochmal anders durch und wenn die jetzt da nochmal gut durchgezogen hat, sie hat mit Anne Reischmann trainiert in der Schweiz viel, die eine starke Läuferin ist und ich glaube einfach, wenn die da gut trainiert haben, das im Kopf jetzt Klick gemacht hat, dann ist es auf einmal wieder, passt die Performance und bist du wieder konkurrenzfähig. Also ich bin super gespannt.
Geben wir einen gemeinsamen Tipp ab, Laura Philipp vor Emma Pannon-Brown und auf Platz 3 Imogen Simmons.
Ja, so hätte ich getippt.
Okay, weil natürlich genau das, was du angesprochen hast, die Birne, da bin ich super gespannt bei Dani Bleimel. Das ist ja natürlich nach Frankfurt genau das Gegenteil. Die braucht definitiv ein Rennen, was sie so ein bisschen aufbaut, wo sie mit einer guten Selbstbewusstsein in die Hawaii-Vorbereitung gehen kann. Aber ich meine, Dani ist so cool. Ich glaube ganz ehrlich, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Du hast sie porträtiert und wenn die fit ist, dann kann die auf Hawaii in ein Rennen raushauen. Also jetzt natürlich wird sie nicht Top 5 sein, aber irgendwas zwischen Platz 6 und 10, was ja schon ein riesengroßer Erfolg wäre, auch ohne, dass sie vorher gute Rennen gehabt hätte. Aber es wäre natürlich für die letzten Wochen jetzt vor Hawaii, wäre es schon cool, wenn sie ein gutes Rennen hätte und es wäre ja auch zu wünschen. Aber es wird vom Kopf her schwierig, also genau was du gesagt hast, das ist halt die andere Spirale, die jetzt ein Immo hat, die nach oben zeigt. Also da wird es ganz, ganz spannend sein, das zu beobachten, glaube ich.
Ja, plus das ist natürlich auch nicht Dannys Distanz, ne? Also wenn man sich anschaut, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Dani ist halt ganz klar eine Langdistanzathletin.
Voll.
Und Dani ist halt eine Athletin, die unfassbar hart zu sich selber sein kann. Also im Rennen ist die einfach eine Maschine und selbst wenn es weh tut, zieht die halt so lange durch, bis sie über die Ziellinie ist. Und wenn man da auch manchmal sich angeguckt hat, auch so in Südafrika oder sowas, wenn man sie da bei Kilometer 30 gesehen hat, wo sie in Führung lag und das irgendwie klar ist, wenn sie es nach Hause bringt, dann gewinnt sie es.
Ja.
Und beim Laufen war dann auch teilweise im Livestream, wenn du sie in die Augen geschaut hast, da waren nur noch Schmerzen, also das war kein Selbstläufer.
Nee, sie kann solche Dinge halt durchziehen. Ja,
Frankfurt genauso.
Boah, brutal.
Also sie zieht so Dinger dann einfach durch und das ist natürlich das, was du auf einer Langdistanz einfach brauchst und was dann den Unterschied machen kann. Und warum sie auch schon so viele Langdistanzen gewonnen hat.
Ja.
Und das ist einfach, das ist einfach dann das Beeindruckende. Und da bin ich gespannt. Ich glaube, wenn sie irgendwie so ein solides Ergebnis macht, dann ist es schon cool für sie.
Absolut.
Nimmt sie dann einfach als Rennhärte überprüfen.
Voll.
Genau.
Absolut.
Und dann halt voll in die Hawaii-Vorbereitung. Und da wird sie alles reinlegen, dass sie da nochmal auf Hawaii dann wieder ein geiles Rennen hinlegt. Hat sie auch nochmal aus letzten Jahr, wo sie rausgedroppt ist wegen Überhitzung, dann sicherlich was gut zu machen und hat sich da mit Sicherheit nochmal richtig was vorgenommen. Und da wird der Fokus voll drauf liegen. Aber ja, wird sehr, sehr spannend, wie es ausgeht. Und dann kommen wir zu den Männern.
Naja, ganz kurz noch.
Hast du noch? Ja.
Sorry, einfach um die Deutschen. Caroline Meyer startet auch, um das mal abzuschließen, bei den von den deutschen Starterinnen.
Ja.
Sicherlich auch ein cooles Erlebnis, bei der 73 Europameisterschaft dabei zu sein. Ist jetzt ein reines Melderennen, man muss sich nicht qualifizieren. Aber für sie, glaube ich, auch so ein Starterfeld, in dem sie so oft noch nicht am Start war. Insofern, glaube
definitiv.
Ich, wird das auch ein cooles Erlebnis sein und ja auch ein cooles Line-Up. Ich meine, 32 Frauen sind gemeldet. Letztendlich werden vermutlich so 24, 25 am Start sein. Das ist ja schon auch durchaus ein großes Feld. Und ich glaube, das ist auch einfach auch eine ganz gute Messlatte und ist auch, was 73 Europameisterschaft anbelangt, auch wenn jetzt ein paar große Namen fehlen, aber definitiv auch würdig. Also ich glaube, da Top 15 wäre für sie, glaube ich, ein großes, gutes Ergebnis.
Auf alle Fälle. Also da kann man sehr, sehr, sehr gespannt sein.
Und Männerrennen, muss man sagen, echt die komplette zweite Reihe, ohne jetzt da irgendjemand so nahe zu treten. Also das ist jetzt wirklich mit riesigen Ausrufezeichen versetzt. Also ich möchte jetzt nicht dem Stratmann sagen, dass er irgendwie in der zweiten Reihe ist oder einem Tom Hook, was er dieses Jahr gezeigt hat, oder einem Peter Hemering erst recht nicht. Also gar nicht, Maurice Clavel. Aber das sind nicht die Jungs.
Ich habe noch einen Namen weiter unten entdeckt, der auf jeden Fall auch nicht dieses Prädikat verdient.
Na?
Nico Mann startet auch.
Ja, stimmt. Also definitiv, ich streiche den Satz. Absolut kein. Ich streiche den Satz einfach. Gürke ist noch müde, Bullshit. Das ist auch ein Line-up, alter Schwede.
Also es fehlt der Superstar oder es fehlen die ein, zwei Superstars, so kann man es ja sagen. Das ist dann
genau.
ist dann vielleicht mit zweiter Reihe gleichzusetzen.
Danke für die Rettung.
Wenn man es vernünftig einordnet, es fehlt halt einfach der Superstar und dementsprechend ist es eigentlich so ein Rennen, wo du drauf guckst und denkst, ja, Männer, keine Ahnung, so ein Hype ist irgendwie nicht, da fehlt ein Blumin, da fehlt ein Frodeno oder
genau.
Irgendwer so von dieser Kategorie.
Genau.
Aber das Ding ist, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das nachher ein 30-Mann-Pack ist, was zum Laufen geht oder keine Ahnung was, ne? Also da ist halt komplett alles offen und das ist so mit offenem Visier wird da gekämpft und super spannendes Rennen kann das werden. Ich liebe
also,
ja manchmal so Rennen.
Definitiv, wenn du da einen Röpser quersitzen hast, bist du zwei, drei Plätze weiter hinten. Also
genau,
das wird,
genau.
Das ist innerhalb von, keine Ahnung, 6, 7 Minuten sind die Top 10 da im Ziel.
Ja.
Das wird, und es ist, finde ich, auch echt super schwer, da einen Tipp abzugeben. Also das finde ich auch total interessant. Also vom Papier
ganz
her, klar, Peter Hemerick ist jetzt irgendwie Zweiter geworden in Hamburg, hat auch schon extrem starke Halbdistanzen gezeigt. Also gerade auch so nicht Dallas, sondern Edmonton. Da hat er sich ja mit Fred gebettelt, war dann, glaube ich, 6. oder 7. Also das ist auch ein Typ, der auch Halbdistanzen richtig stark kann. Felipe Acevedo auch, Mike Phillips. Dann halt, wie gesagt, Strati, Christoph de Keyser, Juri Köln. Also da sind schon
der Kaiser, der auch ein unfassbar starkes Rennen gemacht hat. Also der war ja auch immer schneller Schwimmer und dann ist er irgendwie rausgedroppt und hat sich echt hochgearbeitet und ist in Luxemburg ein saustarkes Rennen gemacht. Bei Strati ist es auch so, ich meine, der kam eben von diesem komplett verkorkst im letzten Jahr und hat sich jetzt auch wieder peu à peu wieder weiter hochgearbeitet.
Mhm.
Und ist einfach so, wenn der in der Laufform jetzt nochmal wieder einen Schritt gemacht hat, dann ist der auch auf jeden Fall ein Player, weil
100%.
Swim and Bike ist der definitiv dabei und wenn er vielleicht ein bisschen cleverer fährt als in Luxemburg, wo er eine Attacke nach der anderen gefahren ist und sich selber zerstört hat eigentlich,
ja.
Und dann beim Laufen auch den Brownlee gemacht hat, sauhart angelaufen ist und dann einfach hochgegangen ist. Also wenn der sein Rennen, also die Laufform wieder ein bisschen besser ist zu Zeiten, wo er Zell am See gewonnen hat und sowas, wenn er in diese Form wiedergekommen ist und das Rennen ein bisschen cleverer gestaltet als in Luxemburg, dann ist der definitiv da ein Faktor. Nico Mann, ist der wieder fit? Wenn der fit ist, der kann auch alles. So, ne?
Hat ein bisschen Pech bei der Anreise, hat gestern den Flug nicht bekommen, fliegt heute erst. Ist auch so ein Punkt, wo man auch sagen kann, gerade so einen jungen Athleten, glaube ich, stresst es dann doch mehr als so einen erfahrenen Typen wie Frodo, der halt auch schon mehr oder weniger alles erlebt hat. Aber hatte ja auch ein bisschen jetzt Probleme, weil er einen Radsturz hatte, der jetzt, glaube ich, körperlich gar nicht so schlimm war, aber wo es lange gedauert hat, bis das Rad wieder fit war quasi. Er hat erst relativ spät sein TT wieder bekommen, Nico. Und das ist natürlich bei so einer Strecke wie in Tallinn, wo du 90 Kilometer halt einfach nur in Aero-Position Kopf runter und drücken musst, kann das natürlich ein Nachteil sein, ne? Dass du da die Position nicht so 100% gewöhnt bist, wie es eigentlich sein sollte. Aber klar, ey, wenn Nico einen Tag erwischt, wie er ihn jetzt schon ein paar Mal hatte, wie in Marbella, wie in St. Pölten letztes Jahr, dann kann der Typ das Ding auch abschießen.
Ja, oder wenn es halt nicht so hart wird auf dem Rad und Tom Hook dabei ist, dann gibt es halt auch nur einen Sieger, dann rennt er das Ding nach Hause.
Aber wieso steht bei Tom Hack jetzt Schweiz? Ist er jetzt Schweizer? Habe ich letztens schon gezuckt, weil er irgendwie gesagt hat, dass jetzt wieder eine Europameisterschaft ist, weil er für die Schweizer Hockey-Nationalmannschaft gespielt hat. Also entweder hat er beide Nationalitäten.
Stimmt, oder mir ist es noch gar nicht aufgefallen, da steht wirklich Schweiz.
Ja, eigentlich hätte er Great Britain stehen müssen, aber es steht Schweiz.
Jetzt bin ich komplett verwirrt.
Ich glaube, der ist groß. Wenn er mich das erste Mal sieht, wird er mir so eine runterhauen. Nein, aber ich glaube, der weiß auch, dass ich...
Der sieht dich gar nicht.
Der hat auch mittlerweile, muss ich sagen...
Der guckt über dich drüber hinweg.
Ja, dreimal. Ich glaube, das ist so ein Riese wie du.
Ist er, ja.
Der macht ganz coole YouTube-Videos.
Ja.
Der macht immer so ganz coole Race-Geschichten. Also wirklich ist ein guter Typ. Müssen wir nochmal eruieren, ob er jetzt für die Schweiz startet oder für Deutschland. Ja, Nico Mann, startet Maurice oder ist Maurice noch müde von Thun?
Das weiß ich nicht. Er steht auf jeden Fall auf der Liste. Ich habe jetzt gar nicht weiter recherchiert oder geschaut. Man könnte nochmal hier schnell sein Insta-Profil aufrufen und schauen, ob da irgendwas darauf hinweist, ob er startet oder nicht startet. Aber ich gehe jetzt einfach
mal davon aus. Fabi Reuter, auch ein Mann, der einen extrem schnellen Halbmarathon läuft, der halt auch definitiv in die Top 10 reinlaufen kann, wenn er entsprechend den Kontakt zur Spitze nicht verliert. Und dann natürlich nicht zu unterschätzen, T.O., der Sieger des Allgäu Triathlons, der sich in Weißsee mit den Top 10 zurückgemeldet hat, definitiv besser drauf ist als noch vor ein paar Wochen, der auch mit Sicherheit auf eine vordere Platzierung schielen wird, das weiß ich, und der auch gut drauf ist. Also da freue ich mich auch wahnsinnig zu sehen, was er da zeigt. Es ist halt echt so ein, ja, es ist ein cooles Starterfeld. Genau wie du gesagt hast, das kann wirklich sein, dass da eine riesengroße Gruppe vorne fährt. Ich hoffe, die Kampfrichter machen einen guten Job, damit es dann wirklich ein faires Rennen wird, damit da nicht irgendeiner nach vorne läuft, der die ganze Zeit hinten drin saß. Also das ist ja immer so ein bisschen das große Risiko dann bei solchen Rennen, wo es dann hinter vorgehaltener Hand dann doch gesagt wird, naja, den hast du jetzt vorne zu keinem Zeitpunkt gesehen und hing eigentlich eher 5 Meter als 10 Meter oder 12 Meter drin und hat dann dementsprechend sein Laufen abgespult. Das ist ja immer cool bei solchen Leuten wie Hemering. Da weißt du ganz genau, der packt den Stier bei den Hörnern oder Strate ja auch. Die geben alles, um da vorne rauszufahren.
Die haben ja auch keinen Bock auf genau sowas, ne? Das ist ja auch, ich habe in Strate gefragt, was hast du da in Luxemburg gemacht? Warum hast du ihn attackiert? Da hat er auch gesagt, ja, ey, meine Laufform ist noch nicht 100% da, wo ich sie haben will. Und die Gruppe war riesig und ich wollte einfach, dass diese Gruppe sich verkleinert und habe halt alles versucht zu attackieren, dass die Gruppe da auseinanderfällt und kleiner wird. Was dann nicht funktioniert hat, leider, aber ja klar, also es ist ja auch so, die Leute, es gibt ja kaum noch irgendwen, der irgendwie auch auf dem Rad da ein Blinder ist oder ein blinder Passagier, selbst wenn da einer sich clever versteckt hinten, die können mittlerweile alle treten, ja. Es ist halt, es wird immer dichter und einfach wen zu droppen, da musst du mittlerweile halt schon einen Markus Dittneff sein, der da einfach richtige Wattbombs verteilt, um wirklich wegzukommen. Ne? Also wenn du da jetzt mit 450 Watt attackierst, dann lächelt halt jeder, fährt mit und denkt sich, ja, lange halt das auch nicht durch, fahr mit und dann gleich wird es wieder ruhiger. Das kann halt jeder verkraften mittlerweile und Dittleff macht dann halt 450 oder 480 Watt und fährt das halt aber auch dann 10 Minuten und irgendwann ja. Sind halt einfach alle weg. Und das ist halt schon krass zu sehen. Ich nehme jetzt mal deinen Term wieder wie die zweite Reihe, wie alles hinter den Superstars.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Immer dichter.
Das ist gestrichen aus dem Podcast.
Ach so.
Piep. Nee, aber ja, klar.
Nein, hast du absolut recht. Also wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Mal wieder ein krasses Race-Weekend mit jede Menge Race-Action, die man verfolgen kann. Heute Abend geht's los, 23 Uhr. Bei der PTO und ich muss heute auch noch trainieren jetzt übrigens.
Ja, wie läuft das?
Ja,
siehst du den Plan
ich
durch?
Muss heute schwimmen. Das sehe ich schon. Oh. Also ich habe nicht so Lust auf Schwimmen. Kann ich das durch Krafttraining ersetzen oder so? Kann ich Zugseil machen?
Zugseil ist schon okay, aber du weißt ja letztendlich, so viel Schwimmen ist da ja nicht drin. 1-2 Einheiten pro Woche, da ist das Wassergefühl. Wobei, du hast es ja angeboren. Das ist ja das Brutale daran.
Ja, aber ey, wo ich jetzt mit Johann, ja. Schwimmen war, nach 400 Metern hatte ich, oder nach 200 Metern, bei 400 Meter Einstieg hatte ich so schwere Arme, dass die Technik ist da, das Wassergefühl ist da, aber die schweren Arme sind dann auch da, wenn du nicht
klar,
drin
bist. Das ist
richtig schnell.
Ja, aber erzähl das mal irgendjemand, der struggelt damit, im Ironman die 1,30 durchzuschwimmen, was eine 57 ist, was für die meisten Amateurathleten eine Traumzeit ist.
Was ich da empfehlen kann. Einfach als Kind schon schwimmen lernen.
Oh, ja, jetzt also, weißt du, warum mein Sohn schon Freischwimmer hat mit 5.
Siehst du, das ist das Wichtigste. Also direkt teach them young, ne? Das Allerwichtigste. Ob die Kids dann das damit machen, mit Schwimmen oder nicht, später ist ja scheißegal. Aber wenn man es als Kind gelernt hat, bist du immer im Vorteil. Also jeder, der irgendwie kraulen lernt mit 30, Mitte, Ende 30 oder auch Ende 20 oder sonst was, ist halt einfach sowas von einem Nachteil, das holst du nicht wieder auf, klar. Wenn ich 5 Mal ins Wasser springe, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus.
Hab ich dir im Podcast, haben wir schon über das Interview mit dem Ingebrigtsen-Vater gesprochen, als es darum ging, dass die Kinder schon so extrem früh angefangen haben, spezifisch zu trainieren. Und da hat dann, nee, das war so ein Interview auf YouTube, war super interessant. Und da haben sie ihn gefragt, ob denn überhaupt die Athleten, die jetzt so 20, 21 sind oder 18, 19 sind, die dann anfangen, so spezifisch zu trainieren, ob die überhaupt noch eine Chance haben im Vergleich zu den Ingebrigtsens, die ja schon mit 12, 13 Laktatkontrollen gemacht haben und sowas alles. Und da hat er dann ganz cool gesagt, dass es völlig egal ist, was man als Kind macht, ob man Fußball spielt, ob man durch die Berge rennt, à la Anton Palzer, ob man läuft, ob man Hockey spielt. Hauptsache ist, man bewegt sich, weil dann einfach in den entscheidenden Jahren der Motor und die Bänder und Sehnen trainiert werden. Das Schlimmste ist halt einfach, die Kinder, die vorm Computer sitzen, die werden niemals auch nur ansatzweise irgendwie an die Kinder anknüpfen können, die, ich sag jetzt einfach mal, aktiv waren als Kinder. Und da gibt es ja auch viele Theorien, dass eine zu frühe Spezifizierung nicht gut ist. Aber das halt einfach bewegen, 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 egal was du machst. Und das finde ich ja immer ganz interessant, dass du auch, wenn du jetzt, egal ob es jetzt ein Frodo ist, ob es ein Sebi ist, die alle gesagt haben, die konnten halt als Kinder nicht stillsitzen. Die wollten halt einfach raus, wollten sich bewegen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich meine Kindheit verbracht habe, ich war auch nur in Bewegung. Und das fand ich einfach so cool, dass dir da eigentlich echt bewusst wird, dann hast du da diese blassen Computerkinder. Und wenn die dann irgendwann mit 18, 19, 20 mal Bock haben, richtig gut im Sport zu sein, haben die halt einfach die entscheidenden Jahre verschlafen. Vermutlich, weil oft auch die Eltern irgendwie zu bequem waren und keinen Bock hatten, sich mit den Kids auseinanderzusetzen oder was auch immer. Da hängt ja viel drin. Natürlich ist es auch als Elternteil oftmals ein bisschen, ich nehme das jetzt überhaupt nicht als Arbeit wahr, aber deine Kinder dann immer zum Schwimmtraining zu fahren oder wo auch immer hin. Also das war irgendwie früher für unsere Eltern selbstverständlich. Heutzutage kenne ich viele Eltern, denen das halt einfach zu viel ist, wo du halt denkst, ey, du nimmst dein Kind so viele Möglichkeiten. Also Bewegung ist halt einfach in den jungen Jahren das A und O. Und wie du halt gesagt hast, Wassergefühl ist ein Fakt. Wenn du das als kleines Kind gelernt hast und wenn es einfach nur beim DLRG ist, bist du in einem Riesenvorteil den Leuten gegenüber wie mir, die dann halt mit 20 versuchen, kraulen zu lernen. Das
holst
ist,
du nicht wieder auf.
Nee, keine Chance.
Gar keine Chance. Aber Nils, natürlich musst du auch sehen, nach dem Fußball ist das meiste Geld im E-Sport. Ne? Also das ist vielleicht auch die Zukunft, um Sport
zu verdienen. Ja, aber das Geld deswegen machen wir ja auch kein Triathlon. Das haben wir ja nun. Das ist ja auch ein totaler Joke.
Das ist ja. Auch vor allen Dingen für Kids und egal, ob du was später machst oder nicht, eine körperliche Entwicklung und irgendwie da sich bewegen und Sport ist das komplette A und O und das aller Wichtigste. Also auch wenn du später E-Sportler wirst, hast du einen Vorteil, wenn du fit bist und dich als Kind bewegt hast. Da bin ich relativ sicher und ich würde sagen, das würden wir auch jedem vorschlagen, das zu machen. Und lernst
schon.
Ja,
voll. Und da schließt sich dann doch wieder der Kreis zur zweiten Reihe. Denn wenn du jetzt mal die Starterliste durchgehst in Tallinn und fragst, wer von denen ein dickes Auto fährt, das ist nämlich das Bittere daran, was wir gerade für Namen genannt haben, was das für starke Athleten sind. Wenn du dann aber guckst, wie viel Geld die verdienen, hast du wahrscheinlich sehr, sehr viele E-Gamer, die deutlich mehr verdienen als die Top-Starter bei der Starterliste in Tallinn.
Leider ja.
Denn einkommensmäßig sind da wirklich die Big Player nicht am Start. Das ist schon
so könnte man es jetzt auch immer nennen. Nicht
das meine ich damit. Habe ich meinen Kopf wieder aus der Schlinge gezogen.
Die Einkommens-Big Player sind nicht am Start. Okay,
das ist dann doch gut. Die Einkommens.
Übrigens, Nils, hast du es gesehen? Ich habe dich extra verlinkt, weil wir gerade noch über Sport und meinen Just Do It Plan im Verschiedenen Mitz-Club gesprochen haben. Ich bin gestern Morgen um 8 Uhr Hill Raps.
Nein!
Ja. Wow. 2x5x30 Sekunden. Ich habe dich extra verlinkt.
Ach, deswegen hast du es auch geschrieben mit dem Video. Ich guck kurz rein, weil da Videos hinterlegt sind. Stimmt. Geil. Aber hast du nicht nüchtern gemacht? Sei ehrlich, hast du es nüchtern gemacht?
Nein. Ich bin aufgestanden, doppelter Espresso und habe mir einen schönen MON-Riegel reingeknallt.
Mega.
Und dann habe ich, doppelter Espresso, MON-Riegel reingeknallt. Dann habe ich hier 10 Minuten Mobility gemacht. Ne? Dein Video, deine Übung aus dem Video. Und dann bin ich hier ganz locker losgejoggt und habe Hill-Raps gemacht. Aber die waren auch im Vergleich zu Project-Zeiten so 8 bis 10 Sekunden beim gleichen Hügel, bei 30 Sekunden langsam. Ich bin dann eher, das ist so eigentlich der Hügel, den ich laufe, Jahn-Denkmal in Köln hoch, das waren immer so bei mir 28 bis 31 Sekunden oder 32 Sekunden manchmal, je nachdem.
Ich stand eine 4 vorne.
Ich bin sonst immer von Straße bis ganz oben gelaufen. Jetzt bin ich schon so ein bisschen, wo man so runterläuft, ein bisschen eher umgebogen und bin so 38, 39 Sekunden hochgelaufen.
Aber man kommt dann da doch, also jetzt nicht schnell, aber wenn man konsequent ist, geht das ja dann doch wieder so, dass man zumindest ein paar Wiederholungen dann wieder in 32, 33 laufen kann.
Ja, hätte ich auch ein paar, aber ich bin dann wirklich bewusst, was die Form halt hergibt. Und es stand noch zwischen den 2x, 5x, 30 Sekunden, 5 Minuten Joggen dazwischen drauf.
Das war
Stehpause. Habe ich nicht gemacht. Ich bin gegangen. Ich bin einfach 5 Minuten gegangen. Hab's auch schön die Uhr weiterlaufen lassen. War mir egal. Hatte danach einen Gesamtschnitt der Einheit von 5,56 im Durchschnitt auf dem Kilometer. Aber es war mir komplett egal. Ich bin
aber hat Spaß
gegangen,
gemacht?
Weil mir, ja, es war geil. Ey, es war saugeil. Es hat so leicht geregnet.
Hast du Muskelkater?
Ja.
Ja, krass. Stark.
Aber es war geil. Es hat Bock gemacht und ich hatte mehr Spaß, als wenn ich einfach 40 Minuten gejoggt wäre, was ich sonst ja immer gemacht habe jetzt in letzter Zeit. Also auch da wieder, wo ich gedacht hätte, Intervalle, ich habe auch da drauf geguckt und gedacht, ja, machst du das jetzt oder läufst halt einfach 40 Minuten, machst eine Joggingrunde. Und dann dachte ich, nee, ich zieh's jetzt durch, so wie es im Trainingsplan steht in der App und
mega gut
gemacht. Ich hab's gemacht.
Ja, ich werde, also habe ich erzählt, ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub, habe ich noch. Und dann steige ich auch ein. Also habe ich dir mehr oder weniger die Hand drauf gegeben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mit Schwimmen mache, ob ich vielleicht einfach mit Neo ins Freibad springe.
Ey, das ist ja auch so das Ding. Ich war ja letztes Mal auch im Freibad mit Johann, total geil. Aber jetzt hast du es hier wieder, ich gucke raus, grau, sonst was. Da habe ich keine Bock aufs Freibad und Hallenbad irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich gerade gefragt, kann ich auch Schwimmen durch Krafttraining ersetzen? Dann gehe ich nochmal ins Gym oder sowas, was ich auch viel zu wenig gemacht habe.
Du kannst das.
Okay, dann gehe ich vielleicht ins Gym.
Also bei aber guten Schwimmern geht das.
Muskelkater, egal.
Bei schlechten. Ja, aber dann mach nicht gleich wieder so killermäßig, dass du dich dann 3 Tage lang nicht bewegen
kannst. Ja, das ist egal. Wenn ich ins Gym gehe und 2 Jahre nicht mehr im Gym war, dann muss ich die Gewichte nur angucken und hab Killermuskelkater. Vielleicht geh ich nur hin und saug so die Atmosphäre auf, guckst so ein paar Hanteln an und geh wieder heim. Weißt du, erstmal so ankommen wieder da.
Ja, muss so ein bisschen.
Das Körper vorbereiten.
Genau, das Mojo erstmal wieder aufnehmen.
Genau.
So, komm.
Herrlich. Machen wir einen Deckel drauf. Ja.
Du gehst noch ins Gym?
Oder schwimmen, mal gucken. Ich werde es dir nächste Woche erzählen.
Ja, ich bin gespannt. Und nächste Woche werden wir auf jeden Fall sehr viele coole Rennen analysieren. Da freue ich mich schon total drauf.
Vielleicht reden wir auch gar nicht drüber, wenn wir noch ein anderes Thema finden. Mal schauen. Wir lassen es einfach mal offen.
Ich glaube... Ja, ich hoffe nur, dass keine negative Bombe wieder platzt. Also haben wir auch noch ein bisschen hin und her geschrieben. Ganz clean ist das ja auch noch nicht, was wir da letzte Woche besprochen haben. Aber
gut. Warten wir mal ab, ob es neue Neuigkeiten gibt. An welcher Front auch immer. Also, bis nächste Woche.
Schönes Wochenende. Off we go.
Tschüssing. Genieß die letzten Tage Urlaub.
Jawohl, danke.